das, was Trump die letzten Monate, auch Jahre angekündigt hat, wird eins nach dem anderen auch umgesetzt.
Was macht Julius so besonders? Er war 2008 und 2012 bei Barack Obama im Wahlkampfteam und hat dort den Wahlkampf nicht nur erlebt, sondern mitgestaltet. Ich will heute mit ihm darüber sprechen, was passiert gerade in den USA, was erwartet uns auch 2028 bei den nächsten Wahlen und welche Taktiken und Elemente nutzt Trump eigentlich, um seine Geschichten tagtäglich in die News zu bringen.
Und jetzt kommt natürlich Barack Hussein Obama, schwarzer Kandidat, der ins Weiße Haus will, der steht natürlich für Change wie nichts anderes. Und Change ist immer die erfolgreichste Botschaft schlechthin, vor allem natürlich, wenn die Leute unzufrieden sind mit dem Status quo. Richtig clevere Kommunikatorinnen und Kommunikatoren überlegen sich nicht so sehr, was die Botschaft ist, sondern wie muss ich das Spielfeld so definieren, dass meine Botschaft perfekt positioniert ist.
Was sind deine 3 oder 5 Prognosen für 2026? Was erwartet uns noch in diesem Jahr?
Großartig. Ich vermute, dass...
Julius.
Ja, wir sind schon mittendrin.
Wir sind schon mittendrin und wir beide sprudeln schon voller Ideen. Und ich glaube, ich freue mich sehr, dass du heute da bist.
Großartig, da zu sein.
Ich durfte mich die letzten Tage noch mal intensiver in das ganze Thema Medien reinarbeiten und was drüben eigentlich beim großen Teich passiert.
Ja.
Und ich würde mal direkt mit 2 Themen oder 2 Beobachtungen starten und dich mal fragen, wie bewertest du eigentlich die Lage? Das eine ist, wir haben es irgendwie alle, glaube ich, wie in Reality TV verfolgt. Trump entführt den Staatschef in Venezuela, lässt ihn ausfliegen, er ist in Manhattan vor Gericht. Ja. Und auf der anderen Seite haben wir in Deutschland Landtagswahlen, die AfD immer stärker. Hm. Und wir haben alle irgendwie das Gefühl, diese regelbasierte Welt zerbricht gerade.
Ja.
Hol uns mal kurz ab, du als absoluter Amerika-Experte. Ja. Wie ist gerade die Lage, wie ist die Stimmung, wie ordnest du eigentlich gerade diesen hochpolitisch komplexen, dieses Konstrukt ein?
Ja, ich glaube, als extrem volatil und angespannt, ich glaube, das sieht jeder, der Social Media aufmacht oder die Nachrichtenlage checkt. Wenn ich mir jetzt ganz explizit anschaue, wie Trump in dieses Jahr gestartet ist, 3. Januar, dann natürlich auch dieser Schlag gegen Maduro, gegen Venezuela. Du hast gesagt, im Endeffekt wurde ein Staatschef entführt. Pete Hegseth hatte in der Pressekonferenz danach, der Verteidigungsminister der Vereinigten Staaten, hat gesagt, fuck around and find out. Was natürlich ja, schon auch einfach hart ist, wenn das in der Pressekonferenz danach kommt. Jetzt haben wir, glaube ich, lange auf Trump geblickt und haben immer gesagt, naja, das ist auch viel Rhetorik. Das ist viel Rumgepolter. Das wird alles nicht ganz so heiß gegessen, wie es möglicherweise auch gekocht wird. Und schlussendlich muss man sagen, das, was Trump die letzten Monate, auch Jahre angekündigt hat, wird eins nach dem anderen auch umgesetzt. Denkt zurück an die Amtseinschwörung 20. Januar, genau vor einem Jahr, als Trump zum 2. Mal vereidigt wird. Nächsten Tag kommt dann dieser Tweet, ne, wir schauen uns gerade Grönland an. J.D. Vance muss dann eben auch in den Flieger steigen und nach Grönland fliegen. Und alle haben gesagt, Grönland, was will er denn jetzt dort? Ne? Und jetzt sind die Verhandlungen schon fast im Laufen. Das heißt, Trump kündigt an, ich glaube, wenn wir jetzt einen Schritt zurückgehen, dann finde ich das wirklich Faszinierende, dass Trump mit dem Slogan angetreten ist, Make America Great Again. Ja. Und alle haben gesagt, Trump ist ein Isolationist. Ja, es ist im Endeffekt America first. Eigentlich will er nichts mehr mit uns zu tun haben. Er hat gesagt, ihr Europäer müsst endlich eure eigenen Geschäfte in den Griff bekommen, müsst mehr für die Verteidigung ausgeben, weil wir uns eigentlich nicht mehr drum kümmern wollen. Insofern, das war eigentlich die Annahme aller, dass sich Trump erstmal ausschließlich um Amerika kümmert. Und dann kommt Marco Rubio, der US-Außenminister, auch wieder in dieser Pressekonferenz nach dem Venezuela-Strike und sagt, America first, aber lass uns doch mal genau reinschauen, worum geht es uns eigentlich in Wirklichkeit? Es geht eigentlich um die westliche Hemisphäre, die Einflusssphäre, auf die wir eben auch zu sprechen kommen müssen. Damals die Monroe Doctrine und jetzt eben die Donroe Doctrine, also die Weiterentwicklung, dass wir nicht nur sagen, wir wollen nicht, dass ihr nicht in unsere Hemisphäre mit reinkommt, sondern wir wollen maximalen Einfluss haben, maximale Kontrolle über das, was auch in unserem Backyard, in unserem Hinterhof eben auch los ist. Und ich glaube, das ist Donald Trump eben auch eiskalt bereit durchzusetzen und dort die amerikanischen Interessen auch umzusetzen und zu verteidigen.
Ich spüre die Energie und genau ja. Die werden wir die nächsten 90 Minuten mitnehmen.
Sehr gut.
Julius, du bist einer der wenigen Deutschen, die, glaube ich, so gut verstehen, was da drüben eigentlich passiert. Du warst selber 2012 bei Barack Obama im Wahlkampfteam.
Ja. Und 2008 und das war der sogar noch faszinierendere Wahlkampf, wenn ich dich direkt unterbrechen darf.
100%, ich erinnere ihn auch. Ich glaube, kurz vor meinen 10er Jahren. Das war der erste Wahlkampf,
Anfang
den ich...
Teenager, aber noch nicht ganz, ja.
Den ich auch noch wahrgenommen
ja.
habe.
Ja.
Und wir wollen heute eigentlich mal mit dir reingehen und zu schauen, so, ah, Julius, wer bist du eigentlich? Ja. Wer hat dich geprägt? Wer hat dich zu dem gemacht, wer du heute bist? Und wir wollen natürlich den großen Blick nach drüben werfen. Was beobachtest du? Was passiert da gerade? Was ist auch die Brücke zu Deutschland? Mhm. Ich habe dich eben schon gefragt, sind die USA nicht eigentlich immer ein bisschen Vorbote für uns? Und kann das in den nächsten Jahren hier bei uns genauso eintreffen? Und der letzte Punkt, wo ich mit dir gerne drüber sprechen möchte, du bist ein begnadeter Storyteller, du verstehst Narrative, du hast es mit Barack Obama selber erlebt. Was können wir eigentlich von dir lernen? Das eine ist irgendwie die Politiker hier in Deutschland, aber was können wir als einzelne Person, als junge Menschen irgendwie von diesem Narrativ, Personal Branding ist ein großer Begriff, kann man davon eigentlich was mitnehmen? Also ich glaube, wir haben viel vor.
Let's do it.
Lass uns keine Zeit verlieren.
Okay.
Lass uns eine kurze Zeitreise machen. Nimm uns mit in das Jahr 2008.
Ja.
Julius packt seine Koffer und fliegt rüber und sagt, ich mache jetzt für Barack Wahlkampf oder wie ging die Geschichte los?
Ich habe eigentlich keine Koffer gepackt. Ich war schon in den Vereinigten Staaten. Ich habe damals 2003 ein Basketballstipendium bekommen. Ich bin 1,98 Meter groß, ich habe relativ große Hände. Und ich konnte früher echt gut Basketball spielen. Insofern hat mir die Furman University in Greenville, South Carolina, tiefster Süden, ultrakonservativ, die haben mir ein Basketballstipendium gegeben, um so in der ersten College-Liga zu spielen. Wir waren in derselben Conference wie Steph Curry, der damals für Davidson gespielt hat, die uns auch relativ deutlich jedes Jahr geschlagen haben. Steph Curry, glaube ich, hat einmal zur Halbzeit 35 Punkte gehabt und dann in der zweiten Halbzeit nicht mehr gespielt. Aber das große Ziel war es natürlich, irgendwo in die NBA zu kommen und in den Fußstapfen von Dirk Nowitzki zu folgen. Ich würde auch argumentieren, das wäre auch so gekommen, wenn ich mir nicht dreimal das Kreuzband gerissen habe. Ich glaube, das sagt jeder, der irgendwann
mal Sport gemacht hat. Genauso.
Natürlich.
Ja. Julius, ich wäre
Kapitän der Nationalmannschaft gewesen,
wenn der
Knöchel gehalten hätte. Ne? So. Aber das war mein Ticket in die USA. Ich habe Politik und Kommunikationswissenschaften studiert und dann kommt natürlich 2007, Februar, Obama kündigt seine Kandidatur an. Die meisten zu dem Zeitpunkt hatten keine Ahnung, wer Obama ist. Wir haben die ersten Umfragewerte dann auch zurückbekommen. Nicht, wird Obama die Wahl gewinnen oder nicht, sondern einfach nur Name Recognition, im Endeffekt Markenbekanntheit. Und dachten so, na gut, 20-30% werden es schon sein, er ist ja US-Senator, einer von 100, der hat schon einen Bestseller geschrieben, ne? Hat auch schon seine Kandidatur angekündigt und dann waren es 2,8%. 2,8% der Amerikanerinnen und Amerikaner, die den Namen Obama schon mal gehört haben. Im Vergleich natürlich 99% der Amerikaner, die Hillary Clinton kannten. Ja, und du siehst halt den Gap und auch die Aufholjagd, die notwendig war. Aber da habe ich, glaube ich, gesehen, was möglich ist, wenn du auf der einen Seite einen Kandidaten hast, der eine Geschichte erzählen kann, der Leute in seinen Bann ziehen kann, der emotionalisieren kann und auch ein Stück weit polarisieren kann, aber wie wichtig es auch ist, eine positive, hoffnungsbasierte Idee zu haben und da dann eben auch das passende Narrativ zu haben. Und dann natürlich auch noch die Organisation dahin zu haben. Insofern, wie gesagt, fertig mit dem Studium, freiwillig mitgearbeitet in der Obama-Kampagne. Ein paar Wochen später gab es die erste Veranstaltung. Obama kommt nach Orangeburg, South Carolina, nach Greenwood. Ich bin mal in einer Veranstaltung dabei und die geben mir dann im Endeffekt einen Job. Und so habe ich dann eben für eine Benzinkarte und $1,500 im Monat angefangen, für Obama Wahlkampf zu machen, an Haustüren zu klopfen, Freiwillige zu organisieren. Zwar alles andere als glamorous. Aber so habe ich halt Retail-Politics gelernt, wie man in eine Kirche reingeht und dort dann eben die letzten 5 Minuten in einer komplett schwarzen Kirche in South Carolina dann eben den Obama-Gospel eben auch abspult und versucht, ein paar Wählerinnen und Wähler zu mobilisieren.
Ich glaube, ich will nochmal in diesen War Room mit dir rein. Also mal wirklich zu verstehen, wie läuft so ein Wahlkampf eigentlich in den USA ab? Ich glaube, wir haben es jetzt bei Trump gesehen. Wir werden nachher noch viel über das Thema Geld und so sprechen. Hm. Aber wie schafft man es von 2,8% am Ende einen Präsident zu werden? Ja. Ist es wirklich dieser Groundwork zu sagen, ich habe hunderte, tausende Julius, die wirklich Doorknocking machen und sagen, hey, habt ihr schon gewählt? Wie steht ihr eigentlich zu Obama? Das ist unser Kandidat. Wie überzeugt man die? Wie geht man daran?
Das ist definitiv ein Teil davon. Und ich glaube, wenn ich so zurückgehe, 2007, 2008, die meisten, die hier zuhören, werden wahrscheinlich sagen, ich kann mich kaum dran erinnern, so alt ist der Typ schon. Es war natürlich auch eine komplett andere Medienlandschaft, muss man auch dazu sagen. Aber die Gegenkandidatin damals hieß Hillary Clinton. Die Ehefrau von Bill Clinton, die natürlich auch noch das Adressbuch hatten und quasi jeden anrufen konnten und den um richtig viel Geld anhauen konnten. Unsere Kampagne hatte de facto nichts, kein Geld, ne, keine Mittel. Obama hatte auch nicht die Reichweite, die eigentlich notwendig gewesen wäre. Insofern, wir konnten nicht einfach nur Fernsehwerbung kaufen und so sicherstellen, dass die Leute uns kennen würden. Insofern war halt eben die Strategie zu sagen, viele Community Organizer rausgehen, an Türen klopfen, Klinken putzen und so eben auch langsam, aber sicher Multiplikatoren zu identifizieren. Das ist das eine. Das zweite, und ich glaube, das wird oftmals unterschätzt, ist, wie wichtig die Botschaft ist. Du kannst organisieren bis zum Umfallen. Aber wenn nie jemand weiß, warum du wirklich kandidierst, was dich antreibt, was deine Motivation ist, dann wird das der längste Wahlkampf aller Zeiten und du wirst irgendwann kein Geld mehr haben und musst auch die Koffer packen. Und ich glaube, da kam Obama natürlich mit rein. Da muss ich nur einmal ausholen, ne? Der Backdrop. Ach, katastrophale Jahre, George W. Bush. Ne? Irak, Afghanistan, die Finanzkrise 2007, Lehman Pleite. Die Leute haben einfach gesagt, wir wollen was anderes haben. Und jetzt kommt natürlich Barack Hussein Obama. Schwarzer Kandidat, der ins Weiße Haus will. Der steht natürlich für Change wie nichts anderes. Und Change ist immer die erfolgreichste Botschaft schlechthin. Vor allem natürlich, wenn die Leute unzufrieden sind mit dem Status quo. Das heißt, Obama war im Endeffekt die ultimative Richtungsänderung. Er war der Einzige, der das wirklich verkörpert hat. Genauso wie im Übrigen auch Trump 2016 Change verkörpert hat. Hillary damals war more of the same, ne? Washington Establishment, diejenige, die mit dafür verantwortlich ist, warum wir überhaupt in der Krise sind. Und Trump hat gesagt, I'm gonna blow everything up. Wir machen alles anders. Ich bin die Remedy. Und deshalb wählt mich, wenn ihr unzufrieden seid. Insofern, neu, anders, change ist eins der absoluten Erfolgsrezepte.
Was waren die ersten Dinge, die du gelernt hast von diesem Narrativ? Also wann bist du Barack das erstmal begegnet? Wie ist es, so einen Menschen wie Barack Obama zu treffen?
Ja, es war bei besagter Veranstaltung als Obama, es waren glaube ich 250, 300 Leute dort, kein Secret Service, so früh noch im Wahlkampf, wo wie gesagt alles sehr, sehr rudimentär war. Es ist ein Minivan vom Flughafen abgeholt, dort angekommen. Ne? Kein Biest, keine Scharfschützen auf den Dächern, all das. Aber Obama hatte von Beginn an eine klare Geschichte. Und du kannst auch zurückgehen zu Martin Luther King. Ne? Es ist, Wahlkampf und Kommunikation ist eigentlich, folgt immer dem klaren Muster. Ne? Unternehmenskommunikation oder auch aus Filmen kennen wir oftmals so die Heldenreise. Ne? Joseph Campbell, der eben dieses klassische Narrativ von Aufstieg, Trials and Errors, ne? Rückschlägen, aber dann schlussendlich auch auf dem Mountaintop ankommen erzählt. Und so kommt natürlich auch Obama und sagt, in keinem anderen Land, no other country in this world will my story even be possible. Ne? Der Sohn eines Kenianers, Mutter einer Frau aus Kansas, Amerika hat mir im Endeffekt diesen amerikanischen Traum ermöglicht, jetzt auch hier zu stehen. Ne? Und das ist natürlich viel größer als einfach nur Gesundheitspolitik oder was machen wir im Iran oder im Irak oder in Afghanistan oder sonst irgendwo. Das heißt, erstmal musst du diese Geschichte erzählen, dieses übergeordnete Narrativ, das Trump natürlich auch hatte mit Make America Great Again. Und dann musst du dir klar überlegen, was sind die unterschiedlichen Pfeiler, die da drunter sind. Und ich glaube, das können wir, egal ob wir ein Startup gründen, eine NGO gründen, ein Unternehmen machen, genauso eins zu eins auch übertragen. Was ist die Topline-Botschaft? Die erzählt immer eine Geschichte, wo komme ich her und wo will ich hin? Und jetzt gibt's natürlich nicht den klaren, einfachen Weg, weil sonst könnte es jeder machen. Sondern auf dem Weg dorthin muss natürlich eine Reihe von Hürden, Trials, Tribulations geben. Und du musst zeigen, was diese Hürden sind. Jede gute Geschichte braucht immer einen Konflikt, braucht immer einen Antagonisten, einen Gegner. Ne? Luke Skywalker funktioniert nicht ohne Darth Vader. Ne? Und insofern muss man natürlich ganz klar sagen, Trump hat das gemacht, Obama hat es auch gemacht und hat immer eine plausible Geschichte erzählt, warum er der Einzige ist, der uns dann eben auch auf die andere Seite in die bessere Welt mit reinbringen kann.
Der Messias.
Der Messias.
War damals schon am Anfang 2008, war diese Message schon klar? Also hast du da irgendwie ein Team vorgefunden, was genau schon die Briefings hattest? Oder schleift sich das dann auch in so einem Wahlkampf? Also merkst du dann quasi von Auftritt zu Auftritt, okay, hier müssen wir nochmal rein, danach geht man nochmal in den War Room und sagt, ey Barack, das war gut in der Rede, das hat verfangen. Ja. Weil du hast ja nicht irgendwie Social Media gehabt, wo du weißt, okay, der Clip geht jetzt viral und der nicht.
Ich vermute, es ist genauso wie bei dir auch. Ne? Als du die erste Veranstaltung gemacht hast, die ersten Vorträge gehalten hast, hast du irgendwie ausprobiert, was gerade funktioniert. Hast dein Material getestet, immer noch. Ne? Und so machen wir es ja alle. Ne? Ja, als Obama angefangen hat, natürlich war er ein guter Redner. Ne? Erste Rede, kann jeder im Internet anschauen, ist die berühmte Rede vom 2004er Parteitag in Boston, als John Kerry der Kandidat war und Obama dann angefangen hat, the blue states and the red states, the United States of America. America, ne? Und wenn wir zusammenkommen, dann können wir alles erreichen. So. Aber das war der eine Riff. Und Obama hat dann in diesem Wahlkampf, ist mit jedem Auftritt besser geworden. Und du konntest es wirklich auch sehen. Wenn du zurückgehst und dir die ersten Debatten zwischen ihm und John Edwards und Hillary Clinton anschaust, so, das war alles noch relativ rudimentär. Immer noch ziemlich gut, verstehe mich nicht falsch. Aber so, der Increase, das Besserwerden, das ist einfach nur durch Repetition gekommen. Das ist wie bei so einem Stand-Up-Comedian, der sagt, okay gut, ich muss jetzt eine neue Show machen, egal ob du, keine Ahnung, Dave Chappelle oder Chris Rock oder wen auch immer du gut findest. So, die fangen halt eben an und testen Material. Du musst es testen und testen und testen und irgendwann merkst du halt, die Punchlines landen und genauso war es bei Obama auch.
gute Analogie, weil ich habe das auch mal erlebt bei einem Freund, der dann durch kleine Comedy-Clubs gegangen ist und nur seine Jokes ausprobiert hat. Und die besten hat er sich dann quasi aufgeschrieben, hat gesagt, das wird jetzt mein Narrativ, das wird das Deck.
Und ich habe das vergessen auch die meisten. Die setzen sich hin und sagen, gut, jetzt schreiben wir halt einmal unseren Elevator-Pitch auf. So. Und dann muss das Ding auch fertig sein. Ich glaube, wenn du es nicht konstant schleifst, dann bleibst du halt einfach stecken.
Und haben sich Wahlkämpfe, also, okay, nochmal anders die Frage. Nicht haben sich die Wahlkämpfe von 2008 zu 2012 verändert, sondern wie haben sie sich verändert? Also, was war die Journey dann?
Ja. Ich glaube, 2008 war natürlich irgendwie neu. Obama steht für alles andere, was ich ihm gerade gesagt habe. Dann ist natürlich 2012 und du hast ein komplett anderes Setting. Du bist plötzlich Amtsinhaber. Die Leute sind aber immer noch unzufrieden. Die sagen, wunderbar, wir hatten Bailout für Wall Street, aber uns geht's finanziell noch nicht besser. Ja, und du wirst natürlich immer daran gemessen, was du auch gemacht hast und vor allem, wie das Gefühl im Land ist. Auch Joe Biden, viel umgesetzt in diesen 4 Jahren. Aber schlussendlich haben die Leute immer noch gesagt, das Land ist auf dem wrong track, auf dem falschen Kurs. Und deshalb wollen wir eben auch den Wechsel haben. Das heißt, unsere Aufgabe war es nicht mehr, eine Geschichte zu erzählen, wie wir die Welt besser machen, sondern eigentlich haben wir Verteidigung gespielt. Und in dem Fall gilt natürlich auch gute alte Fußballanalogie. Angriff ist die beste Verteidigung. Wir haben die Hälfte vom Wahlkampfbudget ausgegeben, um mit Romney in den Boden reinzurammen. $500 Millionen in negativer Wahlwerbung, ihn als Killer-Kapitalist abzustempeln, zu sagen, der kämpft für die Top 1% der Amerikanerinnen und Amerikaner, wir kämpfen für die 99%. Ne? Im Endeffekt war es ein Bernie Sanders-Narrativ, muss man fast schon sagen. Aber auch das hat natürlich verfangen. Und da kommt auch wieder Storytelling mit ins Spiel, aber eben auch zu sagen, do whatever is necessary.
Wie haben sich die Wahlkämpfe von damals 2012, also es gibt dieses Feindbild, das hat Trump ja auch,
ja.
Ne, der Eroberer, der Verteidiger, also das verschiedene Mechanismen. Damals gab es ja diesen großen Cambridge Analytica-Skandal. Ja. Hast du den mitbekommen? Also hast du schon erlebt auch quasi, wie ihr im Wahlkampf diese ganzen Daten genutzt habt und wie das eigentlich funktioniert hat, welche Kraft das hat?
Absolut faszinierend. Ich meine, 2008, mein erster Wahlkampf, Social-Media-Wahlkampf, Social Media ist brandneu. 2003, 2004, glaube ich, habe ich mein erstes Facebook-Profil bekommen. Damals an der Uni waren wir eine der ersten, die es bekommen haben. Und dann 2007, Obama kriegt eine Fanpage. Es gibt kein Fundraising oder irgendwas über Social Media. Ne? Ab und zu posten wir was auf YouTube. Am Wahltag selber 2008, glaube ich, postet Obama einen einzigen Tweet. Also nur um die Relevanz von diesem Medium dann zu geben. 2012 ist es dann wirklich nicht nur ein Social Media Wahlkampf, sondern ein datengetriebener Wahlkampf. Und ich glaube, das kann man zwischen Deutschland und USA überhaupt nicht vergleichen, welche Rolle die Daten spielen und wie transparent auch einfach der amerikanische Bürger ist. Wir wissen alles über jeden Wähler. Wir wissen im Endeffekt schon, bevor der überhaupt die Wahlentscheidung tätigt, wen er mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit wählen wird. Das heißt, wir haben ein Datenprofil. Wir können genau die Daten und natürlich dann auch die Botschaften darauf abstimmen und diesen Wähler dann auch daraufhin ansprechen. Dann kommt Cambridge Analytica und vielleicht noch zur Erinnerung, dieses Unternehmen, teilweise aus Großbritannien, die sagen, wir machen einen Personalitätstest, Persönlichkeitstest, basierend auf dem Ocean-Modell, ältesten Hut in der Psychologie. Aber so versuchen wir, das Elektorat nochmal psychisch zu vermessen, um dann eben unterschiedliche Triggerpunkte zu setzen. Ich finde, das hörte sich damals auch schon faszinierend an. Ich glaube, viele haben es einfach als Erklärversuch genommen, um zu sagen, wie konnte es denn überhaupt zu einem Trump-Wahlerfolg komm, alle sind aufgewacht am nächsten Morgen und haben gesagt, um Gottes Willen, was? Trump hat gewonnen. Niemand hatte ein Erklärmuster dafür und haben dann eben Cambridge Analytica zu Hilfe gezogen. Ich glaube, es hatte deutlich weniger Relevanz, als damals eben draus gemacht wurde. Aber es war, wie gesagt, eine Erklärhilfe und unser Hirn versucht manchmal auch einfach die erste und einfache Erklärvariante zu nutzen, um dann Dinge auch zu rechtfertigen. Aber damals, glaube ich, war es noch nicht möglich. Wenn ich jetzt vorspule 2024, die nächste Wahl 2026, jetzt im November, Midterm Elections oder auch 2028, die Präsidentschaftswahl, nicht nur haben wir all diese Daten, wir haben mit der KI natürlich auch die Möglichkeit, plötzlich Content zu kreieren. Und ich glaube, das ist der große Unterschied zu 2016. Damals gab es ja noch nicht die ganze künstliche Intelligenz, die dir die Bilder, die Messages getextet hat. Damals hättest du immer noch händisch die Grafikerinnen, Grafiker, Texter gebraucht. Und ich glaube, das ist der fundamentale Unterschied, dass du jetzt das Message-Testing machen kannst, dass du im Endeffekt die Bots hast, dass du im Endeffekt die KI hast, die das alles eben auch produziert und zielgerichtet, basierend auf den Daten, die damals auch schon zur Verfügung standen, eben auch ausspielen kannst.
Wie frei sind die Menschen denn dann tatsächlich wirklich noch in ihrer Wahlentscheidung oder werden wir nicht durchgehend manipuliert?
Ich meine, man muss so ehrlich sein und sagen, Wahlkampf hat natürlich auch was Manipulatives. Wir wollen Leute überzeugen, genauso wie Werbung auch eine manipulative Komponente mit drin hat. Wir wollen Leute davon überzeugen, dass unser Kandidat der Richtige ist. Und die Kandidaten, für die ich gearbeitet habe und Kandidatinnen, von denen war ich auch immer absolut überzeugt, dass es die richtigen sind. Elections have consequences. Und es macht einen Unterschied, ob Obama im Weißen Haus ist oder John McCain damals 2008 gewinnt und im Endeffekt möglicherweise Sarah Palin, die ehemalige Gouverneurin von Alaska, dann eben auch Kandidatin oder Präsidentin wird. Ne? Das macht einen Unterschied. Aber es hat was Manipulatives. Ich glaube nicht, dass du fundamental Leute brainwashen kannst. Aber wenn Leute on the fences sind, sich unsicher sind, eine 55, 45 Präferenz haben und dann natürlich mit einer Milliarden-Dollar-Kampagne immer wieder unterschiedliche Botschaften bekommen, wenn sie sich quasi in einem Medienuniversum befinden, wo die traditionellen Medien immer weniger eine Rolle spielen, sondern wie 2024 im Endeffekt die Podcast-Wahl ist, wo Leute auf der einen Seite von X, von Elon Musk bombardiert werden, dann zu Joe Rogan gehen und dort eben einen Podcast nach dem anderen bekommen und hören, warum Trump der richtige Kandidat ist. Naja, irgendwann verfestigt sich das Ganze auch. Wenn du das dann noch paarst mit ich habe das Gefühl, die besten Tage liegen hinter uns. Na gut, dann gehe ich vielleicht auch in die Richtung, wo vielleicht mir mein Hirn auch sagt, Trump ist nicht der Richtige. Aber ich dann auch sage, das ist zumindest die Alternative und schlechter kann es nicht mehr werden.
Ich habe das von dir im Vorfeld recherchiert und ich fand den Satz sehr gut. Ihr hattet bei Obama, hattet ihr, ich glaube, den Slogan oder das Plakat im Office hängen, Winning the Day. Also ja. Es geht wirklich darum, in dem Wahlkampf den Tag zu gewinnen. Ja. Was hat es damit auf sich? Was war damals die Motivation dahinter und ist es heute immer noch so?
Ich würde sagen, absolut. Und ich glaube, auch das kann man wunderbar übertragen in Personal Growth, in Unternehmertum, in Wachstum generell. Ja, natürlich solltest du ein Ziel haben. Und wir hatten immer natürlich das Ziel, am Wahlabend 18 Uhr mehr Stimmen zu haben als die anderen. Wir hatten unser Vote Goal. Wir wussten ganz genau, wie viel Stimmen in jedem Stimmbezirk wir brauchen, um die Wahl zu gewinnen. Aber im Endeffekt musst du ja rückwärts planen. Und du musst dir überlegen, was kann ich heute tun, um diesen Tag heute zu gewinnen? Mittlerweile würde ich fast sagen, du musst dir überlegen, wie kannst du vielleicht auch den Vormittag gewinnen, den Mittag und den Nachmittag gewinnen und dann nochmal den Abend, weil du in einem im Endeffekt 24-Stunden-News-Cycle drin bist. Aber was kann ich heute beeinflussen und nicht immer nur darüber nachdenken, was ich dann in den letzten 6 Wochen in der heißen Wahlkampfphase macht, weil bis dahin die Wahl möglicherweise schon komplett entschieden ist.
Haben die deutschen Politiker das auch so schon verstanden? Weil also das Gefühl sind die News und die Zyklen in Amerika ist jetzt schon wieder Wahlkampf für 2028.
Ja.
Die bereiten sich jetzt schon vor. In Deutschland dieses Jahr, ich glaube, das war der kürzeste Wahlkampf, oder letztes Jahr 97 Tage oder was das dann waren. Trotzdem, wie unterscheidet sich das so ein bisschen von der Mentalität?
Ja, das hat der Bundestagswahlkampf mit den vorgezogenen Bundestagswahlen war im Endeffekt genauso lang wie die Anzahl der Tage, die Kamala Harris hatte, um ihre Kandidatur natürlich auch aufzugleisen. Aber ich glaube, dass wir natürlich ein paar unterschiedliche Herangehensweisen haben. In Deutschland kürzerer Wahlkampf, signifikant weniger Geld im deutschen Wahlkampf als in den Vereinigten Staaten, was natürlich auch nicht erlaubt, so einen Wahlkampfapparat aufzubauen. Aber ich glaube, was Amerika macht, und ich glaube nicht, dass es hilfreich ist für die Demokratie oder auch die Art und Weise, wie wir uns mit Inhalten auseinandersetzen, es geht natürlich ausschließlich noch um die Polarisierung, immer noch mal zugespitzter zu kommunizieren, um mit der eigenen Botschaft durchzudringen. Das sind Dinge, wo ich mich manchmal zumindest noch freue, dass wir in Deutschland eine Debatte haben können, die Themen sortieren können und wo wir eben nicht schon heute über den Wahlkampf nächstes, übernächstes oder eben auch 2029 nachdenken. Aber meine Prognose ist, auch in Deutschland wird das mehr und mehr kommen, dass wir in so einer Permanent Campaign drinstecken, wo es eigentlich immer on ist.
Ja, wo Winning the Day ist. Also wir werden später nochmal drüber sprechen. Ne? Ja. Trump konzentriert sich auf die kurzfristigen Erfolge, den Tag, die Woche, während die Chinesen wahrscheinlich über die nächsten Jahrzehnte planen.
Ja. Spannend, wie es dann, wenn wir in Jahrzehnten wieder zurückblicken, ne, alle alt sind und uns dann hier nochmal treffen, ne,
welche Epoche
wer dann schlussendlich gewonnen hat. Ja.
So, und eben haben wir auf 2008, 2012 zurückgeblickt und damals Fake News, Social Media, werden wir manipuliert oder nicht. Das andere ist so ein bisschen, siehst du Social Media als generelle Chance oder Gefahr für die Demokratie?
Nein. Ich würde sagen, gigantische Chance für Kandidatinnen und Kandidaten, wenn du nicht vorkommst, vielleicht auch noch nicht die Umfragewerte hast, dass du in die gängigen Talkshows eingeladen wirst, noch in keinem Politbarometer vorgefunden wirst, kannst du natürlich trotzdem auf Social Media dominieren, ein Narrativ testen, gucken, was überhaupt funktioniert und so natürlich auch wachsen. Und gleichzeitig, ich glaube schon, dass viele politische Inhalte mittlerweile so komplex sind, dass es unheimlich schwer ist, das in 30, 60 Sekunden runterzubrechen. Natürlich gibt es auch Longform-Formate. YouTube, ne, das Format, das wir hier machen. Wir reden nicht über 60 Sekunden Soundbites, wobei wir bestimmt auch einige gut rausgeschnitten bekommen hier. Aber schlussendlich versuchen wir, ein längeres Gespräch zu führen. Und darum geht es natürlich auch. Insofern, ich glaube nicht, dass Social Media unterm Strich nur negativ ist, aber die Art und Weise, wie es unsere Hirne natürlich auch beeinflusst, gerade auch die junge Generation, ich denke an meine Kinder, wo ich versuche, das so fern wie möglich von denen zu halten. Ich glaube, dass die Algorithmen, die Anzahl der Daten, die Art der Manipulation teilweise zumindest unsere Hirne auch überfordert.
Und dann ist die Frage, wenn es das überfordert und wir sagen, auf der einen Seite gewöhnt sich unser Gehirn eher gerade daran, diese 30 bis 60 Sekunden zu konsumieren, dann werden komplexe politische Themen entweder gar nicht mehr beleuchtet oder wie Trump sehr, sehr rudimentär und sehr einfach, es wird der Konflikt gesucht. Da stellt sich für mich so ein bisschen die Frage, also sind es am Ende die Menschen, die die Wahlen gewinnen oder die Argumente?
Ich würde gerne sagen, es sind die Argumente. Der Mensch spielt aber natürlich eine zentrale Rolle. Schlussendlich schaust du dir diesen Kandidaten an und sagst, traue ich dem oder traue ich der das zu, dass die schlussendlich auch unser Land, unsere Zukunft managt. Und wenn du zurückgehst 2024, Joe Biden. Leute haben Joe Biden zugeschaut, haben diese Debatte gesehen zwischen Joe Biden und Donald Trump und haben einfach ganz klar gesagt, ich kann es mir nicht vorstellen. Insofern, Donald Trump hätte sagen können, was er wollte. Als die Debatte durch war, war es klar, dass Joe Biden diese Wahl nicht mehr gewinnen würde. Strength, glaube ich, spielt eine absolut zentrale Rolle. Deshalb schauen auch viele Leute auf Gavin Newsom, den Gouverneur aus Kalifornien, und sagen, der hat doch die Energie. Das ist auch der Kämpfer. Der kann es vielleicht auch mit so einem Bully wie Trump endlich mal aufnehmen. Und die Demokraten sind nicht einfach immer nur noch schwach, sondern können dort vielleicht auch wieder die Energie mit reinbringen, die es braucht. Nochmal, ich glaube, der Kandidat muss das verkörpern. Aber es muss natürlich auch authentisch sein.
Ich wollte gerade sagen, Authentizität. Also welche Rolle spielt das dann? Also Trump versus Biden, also Establishment, Clinton, Hillary.
Ja. Und nochmal, wenn wir bei der Prämisse sind und wir nehmen hier in Hamburg auf, ne, so Energie und Charisma. Olaf Scholz ist halt auch Bundeskanzler geworden. Das ist meine Hamburg-Referenz. Und es war jetzt wahrscheinlich nicht der allercharismatischste aller Kandidaten, der Scholz-Omat. Und trotzdem hat er gewonnen. Und ich glaube, auch an der Stelle muss man sagen, es gibt halt keinen Wahlkampf, der 1:1 gleich ist wie ein anderer. Jeder Wahlkampf ist besonders. Jeder hat seine eigenen Regeln. Jeder Kandidat muss halt in diesem Moment der Richtige oder die Richtige sein. Genau wie es natürlich auch in jedem anderen Szenario ist. Du musst überlegen, wie kann ich das Umfeld so definieren, dass ich der Richtige bin. Und ich glaube, das wird grundsätzlich an Kommunikation verkannt. Du überlegst dir, na, was ist meine Message, was ist meine Botschaft, was sind die Medien, die Kanäle, die ich dafür nutzen will, um diese Botschaft dann auch rauszubekommen. Richtig clevere Kommunikatoren überlegen sich nicht so sehr, was die Botschaft ist, sondern wie muss ich das Spielfeld so definieren, dass meine Botschaft perfekt positioniert ist. Das heißt, eigentlich versuchst du erstmal den Kontext zu schaffen, das Spielfeld zu definieren, um dann eben zu überlegen, wenn es so definiert ist, wenn du quasi durch mein Prisma, durch meine Linse schaust auf die Welt da draußen, wie kann ich mich jetzt dort eben auch mit ins Spiel bringen, dass ich der Richtige bin? Insofern die Analogie, die ich gebe, ist, was ist eigentlich eine Kampagne? Eine Kampagne ist im Endeffekt, aus meiner Sicht zumindest, eine große Kettensäge. Meine Aufgabe ist im Endeffekt, dir den Schädel aufzusägen. Und es geht nicht so sehr darum, den Schädel aufzusägen als Zielgruppe, die du jetzt bist, ne? Den Schädel aufzusägen und zu sagen, naja, was geht da drin eigentlich vor? Welche Frage stellst du dir jetzt gerade? Was ist dir wirklich wichtig und wie kann ich das beantworten? Sondern ich muss im Endeffekt überlegen, welche Frage musst du dir eigentlich stellen als Zielgruppe, damit das, was ich anzubieten habe, die richtige Antwort ist. Meine Kommunikation, mein Storytelling muss eigentlich darauf ausgelegt sein, dass du dir die richtige Frage stellst. Ein bisschen wie der Film Inception, ne? Wo es im Endeffekt darum geht, dich eben in eine Welt mit reinzuholen. Genauso wie es Obama hinbekommen hat, gesagt hat, es geht um Change. Und jetzt, wenn ich mir die Frage stelle, wer ist der Einzige, der wirklich plausibel Change verkaufen kann, dann ist es natürlich nicht Hillary Clinton, sondern es ist Obama und deshalb gewinnt Obama die Wahl.
Und Trump hat dasselbe Spiel, also Playbook, dann auch wieder rausgeholt.
Absolut.
Gegen Biden. Also ja. Wiederholt sich das eigentlich jeden Zyklus auf selber nochmal?
Ja.
Ja, nochmal. Bloß die Waffen verändern sich vielleicht ein bisschen oder die Mechanismen oder ist es...
Die Medienlandschaft verändert sich, wie gesagt, 2008 Social Media Wahl, 2012 datengetriebene Wahl, 2016 ist die erste Fake News Wahl mit Twitter, 2020 ist die erste Zoom Wahl, wo wir während Covid im Bunker sitzen, ne? Joe Biden im Keller. 2024 ist möglicherweise die erste KI Wahl, schlussendlich wird es dann die erste Podcast Wahl. Also die Medien verändern sich. Kandidaten werden immer weiter bewertet, sind die authentisch, glaubwürdig oder auch nicht. Aber kann ich die richtige Geschichte erzählen in dem Kontext, wie sich das Elektorat gerade fühlt? Und da hat Trump eben gewonnen, da hat Obama gewonnen, vorher George W. Bush gewonnen, mal Angela Merkel, mal Olaf Scholz, mal Friedrich Merz. Das ist halt eben die Ausgangslage.
Und ich glaube, es gibt dieses schöne Beispiel mit Hillary Clinton bei der New Yorker U-Bahn.
Ja.
Stichwort Authentizität.
Ja, total. Da gibt's 1000 Beispiele, aber das ist ein brillantes. Ne? So, Hillary Clinton hat die große Herausforderung, dass sie manchmal hölzern wirkt. Umfragen zeigen es auch eben. Ne? Spontanität. So, niemand traut ihr irgendwie einen echten Moment zu. Was passiert? Ihr Kampagnenteam gibt sogar ein Memo raus. Ab jetzt wird Hillary Clinton spontaner sein. Das ist natürlich auch schwierig, ne? Wenn du mit Ansage sagst, ab jetzt werde ich spontan sein. Na, was passiert? Hillary Clinton, damals eben auch Senatorin aus New York, sagt, ich mache jetzt was, was die New Yorkerinnen und New Yorker machen. Ich fahre jetzt U-Bahn. Geht eben runter in Subway und viele sind wahrscheinlich, du auch, natürlich in New York schon mal Subway gefahren. Du hast deine gelbe Metrocard, ziehst sie durch, läufst durch das U-Bahn-Drehkreuz rein und fährst dann auch mit der U-Bahn. Hillary Clinton kriegt kurz vorher noch eben diese gelbe Metrocard in die Hand gedrückt, geht rein, zieht das Ding durch, funktioniert nicht. Zieht es nochmal durch, funktioniert nicht. Noch 5 Mal und es funktioniert einfach nicht, bis dann beim 10. Mal der erlösende Moment kommt und sie kommt dann eben auch mit rein. Kameras filmen das natürlich alles mit und du merkst einfach, naja, Hillary Clinton ist halt nicht die U-Bahn-Fahrerin, wie auch, ne? Sie war damals schon die First Lady in Arkansas, als ihr Ehemann noch Gouverneur von Arkansas war und die ist wahrscheinlich, seitdem sie irgendwie Mitte 30 war, nicht mehr öffentlich gefahren, sondern eigentlich nur noch mit Secret Service in gepanzerten Limousinen und in Air Force One geflogen. Und da merkst du halt einfach, du kannst diese Authentizität so nicht spielen. Aber wenn wir schon in New York sind, müssen wir auch über Zoran Mamdani sprechen, ne? Der das natürlich brillant mit einem wunderbaren Playbook der Authentizität eben auch hinbekommen hat. Und dann, als er am 1. Januar auch eingeschworen wurde als neuer Bürgermeister von New York, dann auch seinen ersten Tag direkt mit der U-Bahn auch ins City Hall, ins Rathaus gefahren ist und dort dann eben auch nochmal den Amtshalter geschworen hat.
Ja, aber dann reden wir über diese Bilderinszenierung, ja. Und dann sagst du, dann steht seine Frau da von Mamdani, die die $630-Schuhe trägt. Also, auch das, Politik ist ja ein Inszenierungsgame.
Genau. Und ich meine, an der Stelle muss man sagen, Zoran Mamdani macht einen Wahlkampf, der brillant ist. Im Endeffekt auch da wieder gegen den Status quo, sagt Andrew Cuomo, der ehemalige Gouverneur von New York, der kandidiert. Ultrareich, out of touch. Sagt im Endeffekt, die New Yorker Eliten gewinnen immer mehr, Wall Street wird immer reicher, aber der durchschnittliche New Yorker bleibt auf der Strecke, kann sich die Miete nicht mehr leisten, Lebensmittel explodieren und macht, wie gesagt, einen fantastischen Wahlkampf. Er redet über Halal, Inflation und sagt, alles ist zu teuer geworden, der Burger, die Currywurst, alles mögliche. Nicht die Currywurst, sondern der Hotdog, natürlich, komme aus Berlin. So, und sagt, wir müssen die Preise mit runterbringen. Wie gesagt, kandidiert, gewinnt, größte Upset wahrscheinlich in den letzten 10 Jahren. Und dann kommt eben dieser Moment, wo dann jemand googelt und feststellt, die Frau von Zoran Mamdani hat $630-Schuhe an. Wo sich alle über Trump lustig gemacht haben, der ja auch seine goldenen Sneaker während des Wahlkampfs verkauft hat, die, glaube ich, bei $300 lagen und sie setzt nochmal oben einen drauf. Insofern, das muss man eben mitbedenken, dass all diese unterschiedlichen Aspekte eine Rolle spielen und im Zweifelsfall dann eben auch ein Detractor sind, von deiner Botschaft was wegnehmen, wenn du diesen Aspekt eben nicht mitdenkst.
Wir sind anfangs reingestartet und haben gesagt, so, Julius, wo stehen wir eigentlich gerade? Ja. Und jetzt sind wir bei dem Beispiel New York, Mamdani. Ist das vielleicht auch nochmal so eine Zeitenwende? Weil das interessiert uns ja auch alle. Also ich glaube, wir können jetzt wirklich in die Tiefe gehen. Was hat Trump gemacht? Wie war der Wahlkampf? Was waren die Messages? Wie beherrscht er gerade die Medien? Und das andere ist ja jetzt gerade, jetzt ist dieser junge Kandidat, 34 ist er, glaube ich, in New York zum Bürgermeister gewählt worden. Jetzt sagen ja viele, auch das ist ja sehr symbolisch, so viel Macht hat er ja gar nicht. Du hast immer noch die Gouverneurin, die am Ende darüber entscheidet, was eigentlich passiert auch und was nicht. Und ich habe mir, ich saß gestern Abend, ich habe es erzählt, mit Julia Jeckel zusammen und da kam die Frage auf, die ja quasi jetzt diesen Koalitionsvertrag mit erarbeitet hat oder ihre Ideen mit reingeben konnte. Und die große Frage an sie war auch, wieso schaffen wir das hier eigentlich nicht, das so rüberzubringen, diese neuen Message, dieses neue Narrativ zu spielen und was können wir vom Mamdani irgendwie lernen?
Ja. Jetzt natürlich die Frage, wollen wir zwangsläufig von Mamdani lernen? Und ist es immer nur eine Kampagne? Weil, muss ich sagen, der Kampagnen sind wunderbar, aber der härteste Tag in der Kampagne wird immer noch der leichteste Tag im Amt dann auch sein. Ne? Insofern ist es relativ einfach, reinzukommen ins Amt. Aber dann auch Dinge zu verändern, da wird es erst richtig schwer. Und daran muss ich natürlich dann auch so an Mamdani messen lassen. Ich meine, es gibt immer wieder Ideen, wo Politiker kommen und sagen, wir wollen große Reformen anstreben. Dann natürlich im Amt sind und plötzlich merken, wie die Machtverhältnisse sind, wie schleppend der Prozess dann auch im Parlament ist, dass du plötzlich ganz andere Realitäten hast und dass dann schwierig ist, eben auch eine Staatsreform durchzusetzen. Und ich glaube, dass da schon auch Trump ein charmantes Versprechen während des Wahlkampfs hatte und sagt, wir stellen alles erstmal in Frage. Und dann guckst du dir aber eben auch DOGE an, das Department of Government Efficiency, das ja Elon Musk geleitet hat, ne, mit der malaysischen Vorgabe der Kettensäge. Wir gehen rein und kürzen hier links und rechts und alles wird besser. Und Elon Musk sich natürlich dann auch ein Jahr später hinstellen muss und sagen muss, eigentlich sind wir grandios gescheitert. Wir haben zwar 220.000 Regierungsmitarbeiter entlassen, aber ist die Regierung jetzt aufgrund dessen besser oder nicht? Ich würde sagen, deutlich schlechter. Haben wir wirklich Geld gespart? Nein, haben wir nicht. Sonst müssen die alle wieder mit eingestellt werden, damit der Apparat gut weiterlaufen kann. Und es kostet im Endeffekt deutlich, deutlich mehr. Das heißt, es können eben auch negative Konsequenzen damit einhergehen. Aber wenn du über mehrere Jahrzehnte immer wieder was probierst und der alte Weg jedes Mal wieder in einer Vollkatastrophe ändert, beziehungsweise zumindest im Stillstand ändert und keiner Veränderung, ich glaube, dann wollen Leute schon auch einfach mal die Handlung sehen. Und ich glaube, das ist der Punkt, wo wir gerade angekommen sind. Es gibt ein Premium für Handlung, für Action. Leute haben Olaf Scholz und natürlich auch die Ampelkoalition gesehen, haben festgestellt, die haben untereinander gestritten, aber so richtig viel umgesetzt bekommen haben sie nicht. Und das ist, glaube ich, das Charmante an Trump, zumindest kommunikativ, was er hinbekommt und was zumindest der Hälfte der Amerikanerinnen und Amerikaner imponiert. Der hält sich nicht an die Regeln, der macht einfach mal. Der geht halt eben auch im Zweifelsfall über Nacht mit Special Forces rein nach Venezuela, auch wenn es dem Völkerrecht dann eben auch widerspricht. Aber er tut was und er schaut nicht einfach nur zu. Und er hat natürlich auch noch immer die Rechtfertigung, dass er sagt, na, jedes Drogenboot, das von Venezuela ablegt und nach Florida dann eben auch hochfliegt, das bringt im Endeffekt 25.000 Drogentote mit sich. Ich bin jetzt bereit zu handeln. Und dann sagt natürlich der durchschnittliche Amerikaner, zumindest die Hälfte von denen, kostet es, was es wolle, aber wir müssen jetzt endlich mal auch diese Drogenflut irgendwo in den Griff bekommen. Und endlich, endlich, endlich spricht nicht nur jemand, sondern er handelt.
Und er schafft das, dass die Leute wirklich im Alltag sehen, es verändert sich was.
Ja.
Ne, ich glaube, es gibt Beispiele mit der Brücke in Sachsen-Anhalt, die eingestürzt ist, die jetzt wieder aufgebaut wird. Wir werden gleich nochmal in Deutschland so ein bisschen reingehen.
Ja.
Die Frage, die ich aber gestern Abend auch hatte an dem Tisch, und ich bin gespannt, was du darauf sagst.
Jetzt haben wir
das muss ein toller Tisch gewesen sein, wo du bist.
Warst. Du hast wahnsinnig viel dort mitgenommen.
Julius, es gab gutes Essen, gute Getränke, gut Gespräch.
Cornelio Poletto hat gekocht.
Das ist Donnerwetter.
So, und ich habe noch eine weitere Einladung für dich.
Der feine Herr hier am Tisch mit den Eliten, ne? Da würde ich natürlich gerne auch mitwissen, wie es gelaufen ist.
Sehr gut.
Ja, ich darf da immer nur ein Mäuschen spielen. Ich bin immer der Jüngste in der Runde, ja. Und ich frage mich immer, was passiert hier eigentlich? Und auch da war die Frage so ein bisschen, die stellen, ich glaube, viele von uns, jetzt haben wir den Trump, jetzt haben wir den Senat und Trump läuft da mit der Kettensäge oder wo auch immer mit dem Presschlaghammer durch. Wo sind die Demokraten?
Ja, ich meine, die Demokraten sind erstmal in der Minderheit. Vielleicht muss man das hier nochmal sagen. Donald Trump kontrolliert das Weiße Haus, er kontrolliert das Repräsentantenhaus und auch noch den Senat. Das heißt, er hat das sogenannte Trifecta und kann durchregieren. Big Beautiful Bill geht durch, größtes Gesetzespaket letztes Jahr. Demokraten können sich natürlich auf die Hinterbeine stellen und auch demonstrieren und sagen, wir finden das alles ganz furchtbar, aber schlussendlich hat er die Mehrheit und kann eben auch viel durchsetzen. Dasselbe gilt natürlich auch außenpolitisch, dass dort die Demokraten nicht großartig mitreden können, wenn jetzt über Grönland verhandelt wird und. Selbe übrigens auch über die Epstein-Files. Demokraten können nicht vorladen. Im Moment noch nicht. Sie müssen eben auch Republikaner mit auf ihre Seite ziehen. Dort gibt es einige wie Marjorie Taylor Greene zum Beispiel, Kongressabgeordnete, ehemalige, muss man mittlerweile sagen, aus Georgia, die gesagt hat, ich finde das alles ganz furchtbar, dass eben dort die Dokumente geschwärzt sind und nicht veröffentlicht werden, so wie du es zumindest auch angekündigt hast. Und dann eben auch mit Donald Trump bricht. Nur eben auch, und das ist der zweite Teil dazu, Donald Trump nach wie vor die Macht hat, und Marjorie Taylor Greene, diese, wie gesagt, Hardcore-Magerfrau, schlussendlich aus der Partei rauskegelt und sie auch merkt, ich habe hier nichts mehr zu holen. Das ist die Macht von Donald Trump, die er zumindest aktuell, ein Dreivierteljahr vor den Midterm-Elections, so im Moment noch hat.
Midterms-Election, 9 Monate, ich glaube auch das müssen wir nochmal anreißen. Was passiert da eigentlich? Ja. Wie kann man das im historischen Kontext irgendwie nochmal einordnen? Ja. Und wird es dann 2028, wird es nochmal die dritte Amtszeit von Donald Trump geben? Ja. Lass uns mal auf die Midterms gucken.
Prima.
Was 3. steht
November.
An? 3. November, was steht an?
Kongresswahlen. Alle 2 Jahre wird das Repräsentantenhaus, also das Unterhaus, neu gewählt. Wenn wir in Zahlen reingehen, 435 Abgeordnete, Republikaner, Demokraten, im Moment sind die Mehrheitsverhältnisse so, dass die Republikaner eine Mehrheit haben von 218 Demokraten, 213. Insofern, die werden alle 2 Jahre neu gewählt. Das heißt, wir haben vorhin schon über Winning the Day gesprochen. Du bist in der konstanten Kampagne drin, weil an dem Tag, wo du eingeschworen bist, musst du eigentlich wieder Geld einsammeln, um den nächsten Wahlkampf auch vorzubereiten. Der zweite Teil, die zweite Kammer ist der Senat. Dort natürlich 100 Senatoren und Senatorinnen aus jedem Wahlkreis beziehungsweise aus jedem Bundesstaat, 2 Senatorinnen und Senatoren. Die werden alle 6 Jahre wieder gewählt, aber zu unterschiedlichen Zyklen. Das heißt, es geht um relativ viel und vor allem geht es eben darum, ob Donald Trump dort die Mehrheiten behalten wird. Wenn du jetzt rückwirkend schaust, muss man ganz klar sagen, in den letzten 18 davon hat die Partei, die die Macht hat und das Weiße Haus eben auch inne gehabt hat, immer die Mehrheit verloren. Das heißt, eigentlich muss man ganz klar sagen, Donald Trump wird mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit auch hier wieder die Macht einbüßen, so wie es auch 2018 war, nachdem es damals auch nach seiner ersten Amtszeit dann auch die Midterm Elections gab.
Was wird dann passieren? Also ich glaube, ja, die Statistiken, ich habe es mir auch angeschaut, was du gerade gesagt hast. Jetzt wollen wir mal so ein bisschen in die Glaskugel. Wie geht's dann weiter? Also die einen sagen, spekulieren schon, okay, Donald Trump wird den nächsten Krieg irgendwie anzetteln und quasi wieder von dem Thema ablenken, damit er legitimieren kann, dass er sagt, es gibt keine Midterms. Also ist dieses Szenario real?
Ihm gibt so viele Spekulationen, wenn du X aufmachst oder TikTok, Instagram und so weiter, werden dir jetzt schon eine Reihe von Predictions für dieses Jahr mit eingespielten Prognosen für dieses Jahr, was dann passieren wird. Und gestern gerade irgendwas gesehen, wo ein Typ kam, keine Ahnung wer ist, aber hunderttausende Follower, zehntausende haben es geliked und geteilt. Dann kann natürlich, ne, meine Prognose ist, die Demokraten werden die Midterm Elections gewinnen. Was wird passieren? Donald Trump wird quasi den 6. Januar wiederholen, Sturm aufs Kapitol dazu aufrufen und schlussendlich wird es dann im Bürgerkrieg enden, nachdem die Demokraten das Impeachment-Verfahren dann auch angestrebt haben, Donald Trump des Amtes enthoben wurde und er aber sagt, ich bin nicht bereit zu gehen. Na, das war so die Prediction. Da merkst du einfach, welche Rolle Fake News spielen, wo einfach nur verkürzt dargestellt wird. Selbst wenn die Demokraten jetzt die Mehrheit im Repräsentantenhaus bekommen sollten, selbst wenn sie die Mehrheit auch noch im Senat bekommen und auch ein Impeachment-Verfahren anstreben, können sie ihn impeachen, so wie wir es auch, wie sie es auch damals schon gemacht haben. Aber Impeachment ist ein politischer Prozess, kein rechtlicher Prozess. Und du brauchst die Mehrheiten dafür. Um einen Präsidenten wirklich auch rechtskräftig des Amtes zu entheben, so dass er die Koffer packen muss und aus dem Weißen Haus ausziehen muss, braucht es eine Dreiviertelmehrheit im Senat. Und selbst wenn die Demokraten 5, 6, 7 Senatssitze gewinnen sollten und die Mehrheit haben, werden auf keinen Fall eine Dreiviertelmehrheit haben. Dementsprechend, ich glaube nicht, dass Donald Trump, das wäre meine erste Prognose, rechtskräftig das Amt, das so enthoben wird, dass er eben auch aus dem Weißen Haus ausscheidet. Aber da merkst du trotzdem, ne, wie Narrative sich plötzlich auch lostreten und was dann trotzdem auch die politischen Konsequenzen sind, die dann eben so eine Wahl auch mit sich bringen kann.
Wird er dann quasi, also wird die politische Konsequenz, wenn sie die Midterms verlieren, glaubst du, dann wird sich nochmal was verändern? Also von seinem Durchmarschieren, wie er es jetzt gerade tut?
Ich meine, das Durchmarschieren, zumindest in diesem ersten Jahr, ist ja geprägt von Executive Orders. Dass er ein Dekret nach dem anderen unterschreibt, den großen Sharpie rausnimmt und eben zeichnet und dann eben sagt, this is what I've signed, let's get it done. Das andere ist eben nicht nur Executive Action, sondern eben das auch unilaterale Aktionismus, muss man glaube ich auch sagen, außenpolitisch vornimmt, wo der Präsident auch einfach Macht hat. Biegt natürlich Gesetze, überschreitet natürlich auch Grenzen und Normen, wie wir es kennen, Nationalgarde in amerikanischen Bundesstaaten eben auch zu entsenden. Der Supreme Court ist so aktiv wie noch nie zuvor und kassiert natürlich auch unheimlich viel, was er macht, gerade auch mit Blick auf die Migrationspolitik. Aber schlussendlich versucht Trump natürlich immer das politische Spektrum zu erweitern und Fakten zu schaffen und die Demokraten müssen Verteidigung spielen. Wenn jetzt die Demokraten eine Mehrheit haben, haben sie zumindest die Möglichkeit, effektiver zu blockieren als das, was sie jetzt gerade haben. Punkt 1. Und das Zweite, was sie haben, ist, sie haben dann plötzlich die Möglichkeit vorzuladen, also Subpoena Power, wie es heißt, und können dann eben auch Leute vorladen, die vorm Senat eben auch befragen, vor laufenden Kameras, was zumindest wieder mediale Aufmerksamkeit in die Richtung zieht. Wird das Trump stoppen? Nein. Aber sie können ihn, glaube ich, zumindest ein Stück weit verlangsamen und zumindest ein Stück weit, glaube ich, eindämmen. Mhm. Ja.
Julius, verstanden. Midterm wird wahrscheinlich nochmal ein neues Pendel, ein neues Machtverhältnis irgendwie darstellen. Jetzt ist aber die große Frage. Wir haben jetzt ein Jahr Trump hinter uns.
Ja.
So, da kommt jetzt noch eine lange Zeit. Aber was ist dein Blick auf, was hat Trump versprochen? Ja. Und was hat er tatsächlich auch irgendwie eingehalten?
Also der Klassiker, so promises made, promises kept. Habe ich das im Endeffekt auch eingelöst, was ich während der Wahl versprochen habe? Ich meine, wenn du mal durchgehst, so was waren die Top-Versprechen während der Wahl? Eigentlich ging es in dieser 2024er-Wahl darum, die Wirtschaftszahlen nach oben zu bringen. Wachstum ist natürlich ganz klar gegeben in den USA, mehr als 4%, wovon wir eigentlich hier nur träumen. Aber natürlich ging es auch darum, dass die Lebenshaltungskosten runtergehen für die Amerikaner. Das war das Hauptargument, das natürlich auch gegen Kamala Harris ging, alles zu teuer geworden. Trump kam eben, ne, Butter, Bacon, Eggs und so weiter soll nach unten gehen. Und ich glaube, da muss man auch festhalten, dort hat er nicht geliefert. Wenn ich mir dort die Zahlen anschaue, ne, ich gucke hier gerade rein, a personal economic impact. Right now, do you think the economy is working for you or working against you? Und da sagen halt eben nur 39% der Amerikanerinnen und Amerikaner, sie sind zufrieden mit der Art und Weise, wie die Wirtschaft für sie funktioniert. Das heißt, genau die Punkte, die Mamdani angesprochen hat, thematisiert hat, das ist, glaube ich, gerade dort, wo politisches Gold liegt. Und Leute einfach sagen, es ist zu teuer. Und ich glaube, da ist auch interessant, wenn wir uns Anfang des Jahres anschauen, wie Jerome Powell, der Chairman der Fed, der Federal Reserve, der Notenbank, natürlich auch in Beschlag genommen wird von Trump, angeklagt wird, sich selber rechtfertigen muss mit einem Statement, was wir so noch nie gesehen haben, wo wir wahrscheinlich sagen können, das ist ein politisches Manöver von Trump, wo er auch wieder in seinem Storytelling, wo wir ganz zu Beginn drüber gesprochen haben, weiß, ich brauche quasi einen Schuldigen. Aber vor allem, und ich glaube, das versteht Trump, ich brauche einen Kampf. Ich muss zeigen, dass ich auf der Seite der Amerikanerinnen und Amerikaner stehe und sage, Jerome Powell, du musst die Zinsen endlich senken. Was passiert dann? Leute können sich wieder ein Haus leisten, können natürlich auch wieder einen Kredit aufnehmen. Es ist alles wieder deutlich einfacher finanzierbar. Und Jerome Powell steht im Endeffekt im Weg zwischen dir und dem Traum vom Eigenheim. Mein Name ist Donald Trump, ich kämpfe dafür. Ne? Und schon ist er wieder in seinem Narrativ mit drin. Das heißt, es braucht in jeder Geschichte immer den Schuldigen und dieses Opfer muss natürlich jetzt eben auch Jerome Powell erbringen, bevor dann eben auch der neue Fed-Chairman im Mai dann eben auch gewählt wird.
Aber beziehungsweise von Trump bestimmt wird, ja.
So, okay, jetzt hat er den nächsten Bösewicht, der ja im Mai aber auch nicht mehr da ist. Also dann gibt es ja den neuen Fed-Chef. Ja. Auch da wird ja schon viel spekuliert, wer es irgendwie dabei, wer es werden soll.
Kevin, das glaube ich steht fest.
Ja?
Welches wird, weiß man noch nicht, aber das ist das, was die Poly Markets uns zumindest sagen.
Und das heißt, Zwischenfazit, Trump schlechte Umfragewerte.
Ja. Schlechte Umfragewerte, was die Wirtschaft betrifft. Jetzt können wir natürlich einmal durchgehen und sagen, was war das absolute Top-Thema, ne, wenn ich 2016 erinnerst. Erst, was er gesagt hat, ist Build a Wall. Ich werde mich um die Migration kümmern. Das war eins der absoluten Kernthemen. Und wir sagen, er hat nicht geliefert, was die Preise betrifft, die nicht runtergegangen sind. Muss man schon sagen, er hat geliefert, was die Migration betrifft. Ob uns das gefällt und ob das auch drastische Maßnahmen sind, wenn wir die ICE Officers sehen, die durch die Straßen laufen und in Minneapolis jemanden erschossen hat.
Ne? Menschen erschienen.
Furchtbar katastrophal, die Bilder, die wir dort jeden Tag sehen. Was auch nicht das Amerika ist, das ich damals kennengelernt habe. Und nichtsdestotrotz, ich schaue mir die Zahlen an und wir sehen ganz klar, dass diese Zahlen eben auch runtergegangen sind. In der Spitze unter Joe Biden sind bis zu 250.000 illegale Migranten ins Land gekommen. Unter Trump ist dann eben schlagartig runtergegangen auf 8.000, 9.000 pro Monat. Insofern, ob es uns gefällt oder nicht, aber die Hälfte Amerikas, die ihn auch gewählt hat, sagen, dort hat er geliefert. Jetzt können wir natürlich noch durch die ganzen anderen unterschiedlichen Punkte durchgehen. Wie sind seine persönlichen Zuspruchswerte? Wenn ich da drauf gucke, absolut katastrophal. Er ist eingeschworen worden, damals am 20. Januar plus 10 Punkte im Personal Approval Rating, jetzt mittlerweile bei minus 15. Ne? Also da ist freier Fall, was natürlich kein Präsident haben will. Ich habe mir die Mühe gemacht, nochmal das Ganze zu vergleichen mit den Zahlen. Wie war es denn unter George W. Bush und unter Barack Obama? Joe Biden habe ich rausgelassen, weil er ja keine Zeit der Amtszeit bekommen hat. Und habe mir angeschaut, wo sind die denn im Vergleich zu den Werten von Trump genau zu diesem Zeitpunkt eben auch in dieser zweiten Amtszeit. Und wenn du da drauf schaust, ich ziehe die Zahlen hier raus und habe sie jetzt auch vor mir, dann sehen wir damals, 2014, Obama war bei 42%. Bush war auch bei 42%. Wo steht Trump? Bei 44%. Also 2 Punkte besser als Bush und Obama zu diesem Zeitpunkt. Also wenn man oftmals auch hier vielleicht so den Eindruck bekommt, Trump absolut unbeliebt, alles katastrophal. Ich glaube, es gibt gute Gründe, warum man auch gegen Trump ist. Aber nochmal, in den Umfragewerten steht er besser da als seine 2 Amtsvorgänger.
Und ein großer Teil wird wahrscheinlich auch sein, die Menschen haben wieder eine Identität. Ne? Ja. Und du hast über das Playbook von Donald Trump gesprochen, das Storytelling.
Ja.
Was zeichnet ihn aus? Also wir kommen von irgendwie Barack Obama winning the day während des Wahlkampfs zu
gefühlt winning the day, even as a president. Ja. Also das geht ja Schlag auf Schlag.
Schlag auf Schlag. Ich glaube, das ist eine Strategie dahinter. Und der Chefstratege von Trump, Steve Bannon, zumindest der Chefstratege im ersten Wahlkampf, Steve Bannon hat gesagt, ne, im Endeffekt flooding the zone. Er sagt dann auch, oh shit. Aber im Endeffekt, es geht darum, attack, 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 das ist der direkte Soundbite, muzzle velocity, quasi die Geschwindigkeit, die die Kugel hat, wenn sie vorne aus dem Lauf rauskommt. Wir müssen mit maximaler Geschwindigkeit vorgehen. Ich glaube, auch das ist ein fundamentaler Unterschied, wie oftmals hier kommuniziert wird. Wir stimmen Pressemitteilungen ab, wir lassen Tweets und Posts freigeben, bevor sie dann eben auch rausgehen. Und bei Trump ist einfach diese Barrage, jeden Tag nonstop, Schnellfeuer, das halt rausgeht. Du weißt überhaupt nicht mehr, wie du hinterherkommen sollst. Na, heute noch kommt irgendwie Venezuela. Am nächsten Morgen kommt schon Taylor Swift Song auf Instagram, während die Hubschrauber eben auch mit Maduro im Schlepptau in New York reinfliegen. Und dann kommt halt eben Welcome to New York. Ne? Und alle regen sich darüber auf. Aber die Geschichte wird ständig weitererzählt. Und das ist natürlich nur die eine Maduro-Staffel. Kommt die ökonomische Staffel dazu. Trump sagt, ne, wir holen uns doch das Öl. Was passiert? Zwei Tage später sitzen natürlich die ganzen Öl-Executives, ExxonMobil, Chevron und so weiter mit im Weißen Haus und alle sprechen darüber, ne, wie werden wir uns jetzt das Öl holen? Wie viel bringt das uns auch? Wie viel bringt das uns finanziell? Was für einen Deal haben wir dort gemacht? Während er das macht, läuft er rüber, schaut aus dem Fenster raus, ne, guckt durch den Vorhang durch und sagt, da drüben bauen sie gerade meinen neuen Ballroom, den neuen Ballsaal im East Wing. Ne? Und schon sprechen wieder alle über den East Wing. Also es ist kontinuierlich. Das heißt, wie geht Trump vor? Es ist nicht mehr so, dass du sagst, wie früher noch. Ne? Wir hatten im Obama-Wahlkampf damals den Message Calendar. Ne? Wir sagen, diese Woche ist Infrastrukturwoche, nächste Woche ist Healthcare-Woche, übernächste Woche ist Bildungswoche. Dort geht dann der Präsident auch in eine Schule und spricht mit Schülerinnen und Schülern und spricht über die Kosten von Bildung und so weiter und so weiter. Und bei Trump ist halt alles eigentlich nur ein großer Eintopf, der gerührt wird. Ne? Alles gleichzeitig, alles nonstop. Insofern, wo kommt Trump her? Trump ist groß geworden in New York. Ne? Dort die ganzen Tabloids, das ist die New York Post. Ne? Du weißt einfach, nonstop musst du senden, wenn du vorkommen willst. Er hat seine eigene Reality-TV-Show, ne? Celebrity Apprentice, You're Fired. Ne? Das ist das, was dort ständig rauskommt. Und Trump, glaube ich, hat diese Mentalität mitgenommen ins Weiße Haus. Er ist zwar vom Titel her der Präsident der Vereinigten Staaten, aber ich glaube, vom Selbstverständnis ist er eigentlich der Produzent seiner eigenen Reality-TV-Show. Das ist Netflix, das ist Amazon Prime. Er sagt, ich habe hier meine unterschiedlichen Staffeln, die aber parallel laufen. Ich habe die Außenpolitik-Staffel, wo es um Grönland, über die Ukraine, über Kanada, über Venezuela und Co. geht. Ich habe die innenpolitische Staffel, wo es natürlich um Migration geht, um Eis geht. Na, dann habe ich natürlich die Wirtschaftsstaffel, wo es ums Öl geht, und wo es um die Milchpreise geht und den Fettschirmer geht. Und so hast du eben 20 parallel laufende Staffeln mit den unterschiedlichen Charakteren. Pete Hegseth als Außenminister, du hast Homan als Border Czar, ne? Du hast diese unterschiedlichen Charaktere und überall natürlich auch einen Antagonisten und einen Gegenspieler. Hier sind es die Demokraten, da sind es die illegalen Einwanderer, dort ist es Maduro und die Drogen. Ne? Insofern, du kannst natürlich, wann immer du möchtest, den Fernseher anschalten. Du bist gewiss, irgendwas ist gerade passiert. Irgendwas hat Trump angestoßen, das Kennedy Center neu benannt. Na, und es gibt immer irgendwo einen Konflikt. Und deshalb ist es so aufregend. Und deshalb hat es natürlich auch so eine Anziehungskraft. Und vor allem, letzter Punkt, es lenkt natürlich auch massiv ab. All das, worüber er nicht sprechen möchte, egal ob es die Epstein-Files sind oder die hohen Spritpreise, all das wird natürlich auch in den Hintergrund gedrängt, weil er immer wieder was Neues liefert. Und letzter Satz, und ich weiß, du willst sofort hier reinspringen, aber der letzte Satz ist, was ist das mächtigste Schwert in der Kampagne? Mächtigstes Schwert ist immer die neue Information. Wenn du derjenige bist, der treibt, den Narrativ auf deiner eigenen Seite hast, immer wieder neue Information, neue Idee mit in die öffentliche Debatte mit reinbringt, dann zwingst du die anderen darauf zu reagieren. Und genau das ist das, was den Demokraten jeden Tag passiert. Die spielen nonstop Defense. Mhm. Sie kommen nie in die Offensive mit rein. Wie gesagt, wir haben schon über die Machtverhältnisse gesprochen. Aber ich glaube, das ist einer der Gründe, warum er zumindest jetzt noch erfolgreich ist.
Und was ich so spannend finde, also die Frage an dich so als Strategen, als Beobachter, diese Fülle an Trash-TVs, was auch immer, Staffeln, ja. Nebenschauplätze, die ihr da aufhört, also ist das wirklich geplant? Also ich meine, so viele News abzufeuern tagtäglich, was hat der Mann für ein Energielevel oder auch nicht? Ja. Welche Leute stehen dahinter? Wer zieht die Strippen? Wer sagt, wir müssen das jetzt machen? Weil was der in der Woche an News produziert, davon könnte Friedrich Merz die nächsten 4 Jahre wahrscheinlich irgendwie zehren.
Ich glaube, so ist es. Und du merkst ja auch so, die Medienstrategie, Friedrich Merz macht deutlich mehr als das, was wir mitbekommen. Natürlich reist er auch durch Indien und trifft Modi. Aber irgendwie hat es natürlich nie so dieselbe Aufmerksamkeit, weil klar, wir sind auch Deutschland und nicht die Vereinigten Staaten und dementsprechend hat es natürlich auch nicht ganz so viel Gewicht, aber es wird auch nicht so inszeniert und ich glaube, das ist das, was wir in der amerikanischen politischen Kommunikation die sogenannten Polyoptics nennen, also die Optik der Politik, das politische Theater. Es muss inszeniert werden. Du brauchst das Bild, ohne den Antagonisten, ohne das Gegenspiel, wird es halt keine Nachricht. Und du musst dir überlegen, wie kann ich das Ganze auch noch weiter treiben? Wir zurückgehen zu Olaf Scholz. Was war der größte Moment von Olaf Scholz in seiner Amtszeit? Wahrscheinlich der Moment der Zeitenwende. Du hattest Putin, der in der Ukraine einmarschiert ist. Ein paar Wochen später kommt Olaf Scholz im Bundestag und hält die Zeitenwende-Rede. Und jetzt kommt natürlich dieser Satz, fällt in dieser Bundestagsrede, alle greifen es auf, alle sprechen auch am nächsten Tag drüber, es dominiert am nächsten Morgen Deutschlandfunk, das Morgenmagazin, natürlich auch in der FAZ ist auf der Titelseite drauf, überall. Nur jetzt muss die Geschichte weitergehen. Und das ist, glaube ich, dort, wo im Endeffekt der Stuhl auch abgerissen ist für Olaf Scholz. Trump hätte wahrscheinlich gesagt, wie können wir das Ganze weiter inszenieren? Wie können wir die Geschichte weiter erzählen? Nochmal, wenn wir jetzt einfach nur aus einer Fernsehlogik kommen, dann hältst du die Rede im Bundestag, sprichst von der Zeitenwende. Was machst du als nächstes? Du läufst raus, direkt eben auch auf die Wiese vorm Reichstag, steigst dort in den deutschen Hubschrauber ein, fliegst rüber zu Rheinmetall, schaust dir dort die Produktion an, steigst dort ins Flugzeug, fliegst eben auch zu den Truppen, die im Ausland stationiert sind, guckst dir an, wie es dort weitergeht, ne? Und fliegst von dort eben auch weiter nach Washington zu Joe Biden und sprichst darüber ins NATO-Hauptquartier und. Ne? Aber du musst halt im Endeffekt 2-3 Mal am Tag wieder neue Bilder liefern, sonst ist es abgestanden und sonst sucht sich natürlich auch die Presse und die Aufmerksamkeit was Neues. Und dann schauen wir ja plötzlich eben, Deutschland sucht den Superstar und nicht mehr, wie geht's weiter mit dem größten Konflikt, den wir hier in Europa hatten, seit Jahrzehnten.
Wir werden gleich nochmal auf das Deutschland-Narrativ kommen, ja, und was Friedrich Merz macht. Ich glaube, die große Frage, die uns alle beschäftigt, ja, glaubst du oder was ist deine Prognose für 2028? Wird es eine dritte Amtszeit mit, ja, Donald Trump geben?
Ja, ich glaube, Donald Trump muss an diesem Narrativ erstmal festhalten. Zumindest muss es irgendwo in der Luft rumwabern. Warum? In dem Moment, wo klar ist, dass Donald Trump abtritt, wird er zur Lame Duck. Quack, quack. Ne? So, alle sagen, gut, er tritt nicht nochmal an. Jetzt wird er halt eben auch irrelevant. Das ging jedem Präsidenten so, das ging Obama natürlich damals auch so. Insofern, Trump will natürlich, dass die Macht bei ihm bleibt. Insofern bringt er immer wieder diese Möglichkeit ins Spiel und hat auch dort Steve Bannon, der sagt, Donald Trump ist im Endeffekt das Geschenk des Himmels. Wir brauchen ihn, Amerika braucht ihn, die Welt braucht ihn ohne Donald Trump. Und die Macht und die Foresight, die er hat, wird natürlich Amerika untergehen. Meine Hoffnung ist natürlich, dass er nicht antritt, dass er sich an die Verfassung hält. Die Verfassung ist da übrigens sehr, sehr klar. Wir können 22. Verfassungszusatz reinschauen, 22nd Amendment. Da steht ganz klar geschrieben, no person shall be elected to the office of president more than twice. Da steht auch drin, ne, weil es gibt ja dann immer noch die Überlegung, was wäre, wenn J.D. Vance als Präsidentschaftskandidat kandidiert und Trump als Vizepräsident kandidieren würde.
So wie wir es in Russland mal gesehen haben.
Genau, Medvedev und Putin damals. Ne, und dann einfach die Rochade stattfindet. Auch das ist in der Verfassung ganz klar vorgesehen, dass wenn du in der Line of Succession bist, dass du dann eben auch nicht zum Beispiel Speaker of the House werden könntest, weil auch der sollte dem Präsidenten und dem Vizepräsidenten was passieren, dann eben auch der designierte Präsident wäre. Also Trump ist dort einfach raus. Und trotzdem gibt es eben eine Reihe von Aktivisten, Rechtsanwälten, die sagen, wir versuchen eben eine Verfassungsveränderung anzustreben. Das Third Term Project zum Beispiel, die sich das aufs Schild geschrieben haben. Steve Bannon will jetzt noch im März ein Buch rausbringen, wo er ganz klar sagt, ich habe einen Pfad, wie es klappen könnte. Ich glaube, primär ist es eben, dass Donald Trump sagt, ich habe Angst vor der Irrelevanz und dementsprechend versuche ich es immer weiter eben auch im Spielfeld zu halten.
Okay, und wenn wir doch über das Spielfeld reden und 2028, ja, also wer sind die neuen Spieler? Ich habe dich eben gefragt, wo sind die Demokraten? Ja. Du hast gesagt, momentan sind sie eher die Lame Duck, also, ja, haben keine wirkliche Power. Ja. Jetzt müssen wir über die zukünftigen Kandidatinnen und Kandidaten sprechen. Geht eine Kamala Harris nochmal ins Game? Wer ist da eigentlich draußen? Ja. Wen beobachtest du und wen sollte man jetzt schon mal wirklich auf dem Schirm haben, sowohl bei den Demokraten als auch bei den Republikanern?
Ja. Also Kamala Harris hat gesagt, sie zieht es auf jeden Fall nochmal in Erwägung und will auch gerne, glaube ich, nochmal kandidieren. Ich glaube, nach dem Wahlkampf letztes Mal muss man sagen, vielleicht hätte es besser geklappt, wenn sie mehr Zeit gehabt hätte oder sich auch schon früher von Joe Biden gelöst hätte. Aber es wäre jetzt nicht meine absolute Favoritin für den nächsten Wahlkampf. Wenn ich mir die Zahlen anschaue, ist ganz interessant, die Net Approval Ratings, also im Endeffekt der Zuspruch, den wir anschauen, sind die Republikaner auch unbeliebt bei -13%. Trump ist nur bei -7%, aber die Demokraten sind bei -26%. Das heißt, die Demokraten haben auch einfach eine Markenproblematik. Niemand traut den Demokraten aktuell was zu. Deshalb ist ja auch Obama damals maximal weit weg von den Demokraten gelaufen und hat gesagt, wir wählen hier Obama und nicht die Demokratische Partei. Also es macht auch Sinn, sich von dieser Marke zu trennen. Ja, aber ich glaube, es gibt dort durchaus Leute, die Energie entfachen können. Vor allem, wenn Trump toxischer und toxischer wird und vor allem, wenn die Wirtschaft so im Keller bleibt, dann suchen die Leute natürlich nach der Alternative. Und dann ist die Frage, will ich jemanden aus dem Senat nehmen? Eine Person aus der Demokratischen Partei, die jetzt auch die ganzen Jahre schon mit dabei war. Oder will ich vielleicht auch einen Chief Executive haben? Jemand, der auch gehandelt hat, der auch Verantwortung getragen hat. Und dann gehst du natürlich immer auch Richtung Gouverneure. Also im Endeffekt das, was bei uns in Deutschland die Landesväter sind, die Ministerpräsidenten. Dort kommt natürlich sofort Gavin Newsom ins Spiel. Wir haben vorhin schon kurz über ihn gesprochen, Gouverneur von Kalifornien, der auch nicht mehr als Gouverneur nochmal antreten darf. Gibt Term Limits. Dementsprechend, wenn er jetzt eigentlich einen neuen Job haben möchte, nur noch Präsidentschaftsamt in Frage kommt. Ich glaube, er hat eine gute Geschichte, die er erzählen kann. Kalifornien ist die viertgrößte Wirtschaft der Welt. Dementsprechend kann ich schon auch sagen, so, ich habe hier einiges gemanagt und auch durchaus Erfolg gezeigt. Die Republikaner werden natürlich sofort ankreiden und sagen, du hast gigantische Drogenprobleme, Fentanyl in Los Angeles, in San Francisco. Du hast auch gigantische Probleme, was die Affordability betrifft, die ganze Housing Crisis, dass dort Wohnraum auch nicht mehr bezahlbar ist. Und das ist natürlich auch alles einfach viel zu liberal und links ist. Und ich glaube, der läuft sich gerade richtig warm. Aktuell ist die Strategie, hart gegen Trump zu poltern, quasi der erste Ankläger von Trump zu sein, alles hochzunehmen. Hat eine unfassbar aggressive Social-Media-Strategie, die man, glaube ich, auch nochmal beleuchten muss.
Ich wollte gerade sagen, die muss man sich angucken. Ja. Ich habe sie mir heute Morgen angeschaut, also wie der gegen Trump schießt, ja. Auch mit viel Augenzwinkern dabei.
Ja. Ja.
Aber genau, lass uns mal, ich glaube, ich finde es spannend zu verstehen, wie baut der quasi, wie positioniert der sich gerade? Wir haben jetzt irgendwie in den letzten Minuten von dir gelernt, wie Kampagnen generell aufgebaut sind, was das Storytelling dahinter ist. Und ich versuche jetzt mal diese Schablone auf das neue Narrativ, auf ihn zu übertragen.
Sehr gut.
Wo ja aber auch viele neue Aspekte dabei sind. Charlie Kirk, Stichpunkt. Kannst du mal sagen, der letzte Wahlkampf war geprägt von Podcast. Ja. Ist das weiterhin die Strategie, zu sagen, möglichst viel Sendezeit, möglichst authentisch zu wirken, möglichst viele Narrative rauszubringen? Wie macht er das gerade? Was sind so die Trends? Was beobachtest du?
Ich finde das so interessant, weil es war in der Tat so 2024 der Podcast-Wahlkampf. Auch da kann man wirklich die Differenz rausarbeiten zwischen Trump und Kamala Harris. Beide haben natürlich viele Veranstaltungen gemacht, aber bei Kamala Harris war alles ziemlich geskriptet. Die ist natürlich auch zu 60 Minutes gegangen oder hat dort die CNN-Interviews gemacht. Aber die waren halt dann 5 Minuten. Vorab wurde eben auch besprochen, ne? Wir sprechen heute über Innenpolitik oder morgen sprechen wir über Außenpolitik oder jetzt sprechen wir über die Prices und so weiter und so weiter. Und Trump geht zu Joe Rogan und spricht dort 3 Stunden lang, ne? Millionen Views. Und es geht im Endeffekt über alles, über die Wirtschaft, über Außenpolitik, aber auch eben über Mixed Martial Arts. Auch denkst du, was hat Trump damit zu tun? Aber das ist natürlich auch Content, wo du in so einem seichten Gespräch halt auch einfach Trump nochmal anders erleben kannst, was so geskriptet, wie es Kamala Harris getan hat, eben so nicht rüberkommt. Dementsprechend, ich glaube, dass das Longform-Format eben Menschen auch die Möglichkeit gibt, Leute kennenzulernen, was so in einem 1:30-Clip für die Tagesthemen auch nicht möglich ist. Das heißt, ich glaube, das wird bleiben. Gavin Newsom hat das sich sofort natürlich auch zu eigen gemacht, hat gesagt, ich starte meinen eigenen Podcast. Gut, jetzt hat jeder einen Podcast. Du bist natürlich der absolute Vorreiter. Es ist eine Ehre, hier zu sein. Lass mich das ganz klar sagen. Sie eifern dir alle nach.
Ich würde dich wählen. Ich würde dich wählen.
Einen Podcast haben. Aber so auch Gavin Newsom. Und wen lädt er sich ein? Charlie Kirk. Und natürlich Charlie Kirk eine absolute Hassfigur ist in der Demokratischen Partei. Und trotzdem sagt Gavin Newsom, wir können nicht einfach nur immer in unserem eigenen Saft schmoren. Wir müssen auch die Hand ausstrecken, die Gegenargumente hören und eben auch wieder eine Debatte führen. Wie gesagt, unheimlich viel Häme, auch Hass in der eigenen Partei eingefahren. Aber er hat natürlich auch aus dem eigenen Tellerrand rausgesendet. Und ich glaube, das ist auch wichtig. Du merkst aber auch, wie Gavin Newsom quasi jeden Tag in irgendeinem anderen Podcast zu Gast ist. Er geht zum Beispiel zu Sean Ryan. Hardcore-konservativer Militärmann sitzt dort das fand ich ganz interessant, ne? Kommt Gavin Newsom dort an und Sean Ryan ist dafür bekannt, dass er seinen Gästen immer auch ein Geschenk mitbringt. Mhm. Und Gavin Newsom sitzt da und sagt, Sean Ryan, ich habe hier ein Geschenk für dich, ne? Und drückt ihm eine Smith & Wesson, glaube ich, was in die Hand, also eine Handfeuerwaffe, 9mm. Und Gavin Newsom nimmt die halt in die Hand und sagt, tolle Waffe, wunderschön. Und du merkst schon auch so, Gavin Newsom weiß, wie man mit einer Waffe umgeht. Und jetzt würdest du denken, so ein liberaler Gouverneur, progressiv, war derjenige, der als einer der ersten die gleiche Ehe für alle eingeführt hat, ne? Same-sex marriage, dass der jetzt eigentlich komplett gegen Waffen ist. Aber fängt dann dort in diesem Podcast an zu erzählen, ne? Mein Großvater, mein Granddaddy, gave me a gun, gave me a first rifle. Der hat ihm das erste Gewehr eben auch geschenkt, hat ihm gezeigt, wie man damit umgeht, ist mit ihm jagen gegangen. Sagt, zum letzten Muttertag bin ich mit meiner Frau, mit meinen Kindern zusammen jagen gegangen. Ich selber gehe lieber mit einem Bogen jagen als mit einem Gewehr. Na, aber ich glaube, da siehst du schon, wie er natürlich auch dieses Image abstreifen will als liberaler Westküsten-Gouverneur, der woke ist und eben auch eine klare Botschaft Richtung Iowa oder Mittlerer Westen senden will. So, ich spreche auch eure Sprache und ich kann eben auch mit euch andocken. Wie gesagt, das ist, glaube ich, der eine Teil. Und der zweite Teil ist, dass er verstanden hat, ohne Polarisierung gibt es keine Mobilisierung. Und dementsprechend, wie gesagt, greift der Trump quasi täglich an und versucht das aber eben auch mit Humor zu machen. Und ich glaube, das ist ein Unterschied als dieses bierernste, teilweise auch verbissene, was wir von vielen Demokraten eben auch sehen. Dass er quasi Trump versucht, mit seinen eigenen Waffen zu schlagen. Du kannst dich an das Buch erinnern, das Trump damals geschrieben hat, The Art of the Deal. Und Gavin Newsom hat dann eben so ein Cover gepostet, wo dann Gavin Newsom in Trump-Manier vorne auf dem Cover drauf ist, sonst ist es nicht mehr The Art of the Deal, sondern es ist The Art of the Troll, also das Trolling. Und genau das ist, was eben auf diesem Insta, Twitter, X-Account eben auch passiert, dass er quasi alles aufgreift von Trump. Erinnert dich, als die Papstwahl stattgefunden hat, hat ja Trump sich selber als Papst, KI natürlich, inszeniert und dieses Bild auch gepostet. Und dann kommt natürlich Gavin Newsom und antwortet quasi, er sitzt am Pult, unterschreibt irgendwas und Jesus steht hinter ihm mit der Hand auf Gavin Newsoms Schulter mit der Aussage quasi, na, der liebe Gott steht an meiner Seite, nicht an deiner Seite. Und so geht es halt nach und nach. Trump, der sich als Superman inszeniert in dem Moment, wo der Superman-Film ins Kino kommt und Gavin Newsom dann eben mit oben ohne einem nicht Sixpack, sondern einem 16-Pack irgendwie auf einem Tyrannosaurus Rex reitet mit zwei gigantischen Waffen und eben auch noch der amerikanischen Flagge hinter sich. Also da merkst du, der versteht dieses mediale Spiel. Meine Frage ist natürlich jetzt, im Moment ist es wunderbar, ne, dort Trump hinterherzulaufen, dieses Trolling zu betreiben, Reichweite zu bekommen und im Endeffekt auch den Demokraten zu signalisieren, ich bin jemand, der kämpfen kann. Ich verfüge eben auch über diese Potenz, diese Stärke, die Trump im Endeffekt immer an den Tag gelegt hat, die Joe Biden definitiv nicht hatte. Das funktioniert heute, aber jeder, der weiß, egal ob es Fußball ist oder Eishockey, du musst immer dorthin fahren, wo der Ball sein wird, nicht wo er aktuell ist. Ne? Du als Fußballer weißt das eben auch. Ne? Ich muss in den Raum reinlaufen, nicht dort, wo der Ball jetzt gerade ist. Und da mache ich mir manchmal Sorge bei Gavin Newsom, dass er im Moment gerade dort ist, wo der Ball liegt, aber nicht dort, wo der Ball sein wird. Und ich glaube, das ist eine der kohärenten Differenzen. Aber ich glaube, der Punkt, und den hat Bill Clinton damals schon im 1992er Wahlkampf identifiziert, ne? Der sagt, Amerikanerinnen und Amerikaner lieben Stärke. Und er sagt, es ist besser, falsch zu sein und dabei stark zu wirken, als richtig zu sein und dabei schwach zu sein. Ne? Also, you better be strong and wrong than weak and right.
Und wenn du jetzt sagst, okay, Wahlkampf 2028, wir haben von über Social Media, über Cambridge Analytics gesprochen, Podcast-Wahlkampf war der letzte. Was glaubst du, was könnte möglicherweise 2028 den Wahlkampf wirklich nochmal beeinflussen? Was sind die großen Themen? Ist es KI? Ist es ein anderes Medium?
Ich glaube, ich muss die Luft rauslassen. So, im Endeffekt wird es wahrscheinlich in diesem Wahlkampf sein, wie in jedem Wahlkampf vorher auch. It's the economy, stupid. Es ist die Wirtschaft. Ne? Wenn die Amerikanerinnen und Amerikaner das Gefühl haben, wir sind auf dem falschen Kurs, dann werden sie Change wollen. Dann werden sie im Endeffekt genau das Gegenstück zu Trump nehmen und schauen, wer ist nicht Trump? Wer ist möglicherweise konstruktiv? Ne? Wer kann vielleicht auch wieder die Glaubwürdigkeit, wirtschaftliche Kompetenz mitbringen, wenn die Frage wirklich ist, ne, wie können wir dafür sorgen, dass wir eine finanziell bessere Perspektive haben? Jetzt mit 4,5% Wachstum, möglicherweise eben auch einem Fed-Chairman, der jetzt neu gewählt wird, könnte es natürlich auch ganz anders kommen. Who knows? Trump macht den Öldeal seines Lebens, holt sich auch noch Grönland mit rein. Wir wissen es alle nicht, was passieren wird. Alle haben auch gesagt, die Tariffs, die Schutzzölle, Strafzölle, werden im Endeffekt der Inflation das Genick brechen. schlussendlich musst du sagen, die Inflation ist relativ stabil geblieben. Ja. Noch. Na, das kann alles die Blase sein, die jeden Moment zerplatzt und das Ganze nur auf Pump finanziert sein und einfach nur gute Stimmung quasi noch von Trump und alles kann implodieren. Wir wissen es aber nicht. Wenn das Gefühl, wenn wir Richtung 2028 gehen, sein wird, so, wir wollen was fundamental anderes, ich glaube, dann ist egal, welchen Demokraten du dorthin stellst, auch wenn J.D. Vance für die Republikaner kandidieren wird, der wird im Endeffekt mit dem Abwärtsstrudel von Trump mit ausgespült werden und wird keine Chance haben. Ich glaube, dann wird es eher einen Bürgerkrieg innerhalb der Republikanischen Partei geben, wo du wieder neue Fronten sehen wirst, vielleicht Liz Cheneys sehen wirst, die irgendwie aus dem alten Quark wieder rauskommen und dann Trump und die MAGA-Basis nochmal attackieren werden. Aber das, glaube ich, ist der Punkt. Was ist Medium dann sein wird, ob wir ausschließlich noch AI-Slop sehen werden, ob die ganzen Tech-Unternehmen endlich ihren Act zusammenbekommen und vielleicht auch den ein oder anderen Fake News rausfiltern werden, das wäre eine große Hoffnung und ein großer Wunsch. Ich glaube, am Ende wird es nach wie vor sein, Authentizität, wer versteht die Medien, kriegt es jemand hin, eben auch die Medien auf seine Seite zu ziehen, so wie es Soran Mamdani gemacht hat, so wie es Alexandria Ocasio-Cortez eben auch gemacht hat und so wie es Trump halt eben auch gemacht hat.
Würde ich wahrscheinlich auch mitgehen. Also ich kann mir vorstellen, vielleicht werden wir 2028 a day in a life off jeden Tag sehen und das hier eigentlich nonstop. Ja. Ich finde, Vardapool macht das ganz gut in Deutschland, quasi mit seinem Social Team. Also wie sie eigentlich den Blick hinter die Kulissen, wie wirklich gearbeitet wird und darüber die Geschichten zu erzählen. Ich bin Mann oder Frau des Volkes und ich packe an und genau das, was du eigentlich sagst.
Wobei ich mich frage, du sprichst über unseren Außenminister, der dann sagt eben, komm mit hinter die Kulissen, Influencer mit einlädt, die dann auch den Paternoster im Auswärtigen Amt mit ihm hoch und runter fahren. Und ich frage mich so, wenn du vor 5 Jahren gefragt hättest, ne? Sie werden eines Tages Außenminister werden, ne? Wie wollen Sie sich geben, auch medial? Ich glaube, der hätte gesagt, am liebsten würde ich einen dunkelblauen Anzug anziehen, zu den Vereinten Nationen fliegen, zur NATO fliegen, mich mit den anderen Staats- und Regierungschefs zeigen und Fotos vor Flaggen machen, so wie wir es immer schon gemacht haben, so wie eigentlich seriöse Außenpolitik aussieht. Ich habe absolut gar keine Lust, mit irgendwelchen trending Songs, mit einem harten Beat irgendwelche Tanzvideos zu machen. Das ist halt das, was aktuell gefordert ist. Ich glaube aber, dass es ein schmaler Grat ist, weil es hat auch was von so einer Verhohnepiepelung der Politik. Na, wir ziehen es auch irgendwo ins Lächerliche. Das kann gut funktionieren, wenn du von außen rein willst und sagst, wir sind anders und auf diesem Anders-Narrativ fahren möchtest. Na, Heidi Reichenick hat sensationell im letzten Bundestagswahlkampf gemacht. Die Linkspartei ist natürlich so nach oben geschossen. Aber ich glaube schon auch, dass irgendwann auch zu viel wird und wir vielleicht trotzdem auch noch in der Politik was Seriöses sehen wollen. Und jedes Mal, wenn du nochmal tanzt im Video, vielleicht auch ein Stück weit deiner Seriosität draußen abgibst.
Glaubhaftigkeit dann wieder, ne? Und ich glaube, das ist, also wir haben eben über Newscom gesprochen und Kalifornien und 4% Wirtschaftswachstum. Ja. Ich glaube, diese 4% sind irgendwie zu 2/3 den neuen Datencentern geschuldet. Du hast über Bubble geredet, wir haben über KI geredet und da interessiert mich aber nochmal dein Blick drauf, weil ich habe letztens das Interview oder den Bericht gesehen von der Chefin des MI6, dem britischen Geheimdienst. Und die sagte da ungefähr so drin, dass sie zu der Erkenntnis gekommen sind, dass sie glauben, dass die Tech-Oligarchen, dass die Inhaber der großen Plattformen, Meta, Google, wie sie alle heißen, dass sie mittlerweile mächtiger sind als Regierung an sich.
Ja.
Glaubst du das auch? Glaubst du, das ist die schlummernde Gefahr? Und sind wir nicht, ohne jetzt zu in die Verschwörungstheorien abzusprechen, aber gibt's diese Tech-Elite, die maßgeblich schon quasi an dem Plan 2028 und darüber hinaus arbeitet?
Lass mich kurz meinen Aluhut mit rausholen.
Nein, ich habe auch dabei.
Lass uns die Fakten anschauen. Wenn wir ein Jahr zurückgehen, Amtseinschwörung 20. Januar 2025, wer steht in der Rotunde des Kapitols hinter Donald Trump? Ist es der Außenminister und der Verteidigungsminister und? Oder ist es halt eben Jeff Bezos, Elon Musk und Co.? Es sind halt die Tech-Oligarchen, die du gerade eben auch angesprochen hast. Wer war im Wahlkampf 2024 mit ausschlaggebend? Natürlich war es auch Elon Musk, der Trump maßgeblich unterstützt hat, interessanterweise ja eigentlich immer auf der Seite der Demokraten war, gesagt hat, mit Tesla, Green Technology werden wir den Klimawandel bekämpfen und die Welt retten und dann eben von Joe Biden vielleicht auch nicht die Behandlung erfahren hat, die er gerne gehabt hätte, dann auch die Seiten gewechselt hat, vielleicht auch, weil er einfach kalkuliert hat, dort ist deutlich mehr Macht dort, wahrscheinlich wird Trump mit einer hohen Wahrscheinlichkeit die Wahl gewinnen, lass mich doch auch eben auf die Gewinnerseite schlagen. Aber da ist natürlich schon auch Macht mit drin. Und wenn ich mich zurückerinnere, nochmal, da zitiere mich nicht, auch wenn die Kameras hier mitlaufen. Ich meine, dass Elon Musk schlussendlich 250 Millionen Dollar in Wahlkampfspenden an Trump, die Republikanische Partei und Vorfeldorganisationen eben auch gespendet hat. Das heißt, er hat natürlich auch massiven Einfluss gehabt. Jetzt muss man natürlich auch noch sagen, was sind die anderen finanziellen Verstrickungen? Es ist ja nicht nur Tesla. Es ist auch nicht nur die Frage, ob dann möglicherweise Elon Musk im Department of Government Efficiency arbeiten wird, sondern er hat natürlich auch noch SpaceX. Und die NASA baut kein einziges Space Shuttle mehr, sondern quasi haben alles outgesourced an SpaceX. Das heißt, dort stehen gigantische Government Contracts, Vereinbarungen und Verträge zwischen Elon Musk, SpaceX und der Regierung. Und natürlich kann man die auch besser navigieren, wenn man mit auf der guten Seite von Donald Trump ist. Und dann erinnern wir uns alle an das Meeting, als Friedrich Merz zu Besuch bei Donald Trump im Oval Office war und dort auf offener Bühne quasi diese Bromance zwischen Trump und Elon Musk auch zerbrochen ist, obwohl er kurz vorher noch den Tesla von ihm gekauft hat. Also, long story short.
Ich und Autoverkäufer vor dem Weißen Haus war.
So, auch bemerkenswertes Bild. Haben die eine große Relevanz? Ja, du erinnerst dich an das Bild von all den Tech-CEOs, die dann auch im Weißen Haus eingeladen waren. Trump sich rüberbeugt zu Mark Zuckerberg und sagt, ne, how much are you going to be investing this year? Und dann dieser Hot-Mic-Moment kommt, wo Mark Zuckerberg dachte, das Mikrofon ist aus, ne, und sagt, I didn't know how much you wanted me to say. Ne? So, also ich glaube, dass natürlich dort diese Verquickung ist und Trump auch sagt, A, ich weiß, wo die Macht ist. B, ich weiß aber auch, wie ich relativ schnell viele Investitionen eben auch mit reinbekomme. Egal, ob es über Saudi-Arabien ist und dort die Datencenter, die du schon genannt hast, oder eben auch die heimische Industrie, die wachsen muss, um eben auch sicherzustellen, dass das Wirtschaftswachstum weitergeht.
Und dann kommen solche Menschen wie Elon Musk, die dann auf einmal auf irgendwelchen AfD-Wahlkampf- oder Wahlauftritten oder Parteitagen auftritt und eigentlich sagt, ihr seid das neue Narrativ, Europas Meinungsfreiheit ist bedroht, J.D. Vance kommt zur Münchner Sicherheitskonferenz, auf einmal ist Europa und Deutschland wieder im Fokus. Ja. Und auch wir müssen uns, glaube ich, noch jeden Tag irgendwie wieder neu finden, weil dieses Regelbasierte, diese Kommunikation, die man vorher kannte, in der einen Woche machen wir Infrastruktur, in der anderen machen wir Außenpolitik.
Gibt es so nicht mehr.
Gibt es so nicht mehr. Deshalb würde ich gerne mal mit dir jetzt, Julius, die Zeit noch nutzen und mal zu verstehen, was beobachtest du gerade bei uns hier innenpolitisch? Wie sind die politischen Lager hier aufgestellt? Ich glaube, es ist nochmal ganz spannend, kurz von dir zu verstehen, wie bist du hier eigentlich gerade operativ aufgestellt?
Also erstmal, wie blicke ich auf dieses Jahr? Wir haben ein Superwahljahr, Landtagswahlkämpfe. Es gibt eine Reihe von spannenden Kommunalwahlen, Bürgermeisterwahlen, die auf uns zukommen, wo natürlich die Machtarithmetik in Deutschland auch einmal neu sortiert werden könnte. Und wo wir wahrscheinlich auch einiges an richtungsweisen Entscheidungen haben werden, was Mehrheitsverhältnisse betrifft und den Bundesrat natürlich auch betrifft. Insofern glaube ich, wird es ein extrem spannendes Wahljahr werden. Wie bin ich aufgestellt? Ich habe eine Reihe von unterschiedlichen Mandaten mit Politikerinnen und Politikern, die ich dabei unterstütze, sich auf Wahlkämpfe vorzubereiten, die ich dabei unterstütze in ihrer aktiven Kommunikation, wenn sie schon im Parlament sind, an Reden mitarbeite, denen dabei helfe, ihre Botschaft zu formulieren und versuche natürlich auch, politisches Handeln mit zu beeinflussen. Ich unterstütze eine Organisation namens Joint Politics, joinpolitics.org, mein absolutes Leidenschaftsprojekt, wo ich mich seit vielen Jahren ehrenamtlich engagiere, wo es darum geht, im Endeffekt frische, neue Ideen und auch neue Talente mit in die Politik mit reinzubringen. Du weißt, wie schwierig es ist, in Deutschland in der Politik Fuß zu fassen. Die Parteikarriere sieht eigentlich so aus, dass du erstmal Mitglied wirst, dann jahrelang Plakate klebst, dich dort hochdehnst, wenn du dann oben angekommen bist, natürlich auch irgendwie Teil des Systems bist. Und manchmal gibt es aber Leute, die einfach eine tolle Idee haben. Wenn du sagen würdest, ich will in die Politik gehen, du wärst prädestiniert dafür, dich bei John Politics zu bewerben mit einer guten politischen Idee und dann aber eben auch Netzwerkunterstützung zu bekommen, auch finanzielle Unterstützung zu bekommen, um dann eben auch in einem Wahlkampf möglicherweise einen Unterschied zu machen. Das heißt, da engagiere ich mich maßgeblich auch in diesen Landtagswahlen, die kommen.
Und wenn du sagst, du hilfst quasi politischen Talenten, Organisationen dabei, ihren Wahlkampf, ihre Message, ihre Narrative zu stricken und gerade mit deiner Expertise aus den USA, was oder sind die USA, wie so häufig, ist das eigentlich nur ein Vorbote? Also alles, was wir jetzt gerade schon drüben sehen, ist es realistisch, dass wir in 1, 2, 3, 4, 5 Jahren ähnliche kommunikative Zustände haben, dass wir ähnliche Bewegungen haben, dass wir ähnliche Themen haben? Oder sind wir da noch so weit voneinander entfernt, dass du sagst, nein?
Ich glaube, die kurze Antwort ist, viel davon wird sich wahrscheinlich in diesem Jahr entscheiden. Wir haben im Moment eine andere Medienlandschaft. Deutschlandfunk, ARD, ZDF. Es gibt auch eine Reihe von Privaten, die einfach absoluten Qualitätsjournalismus machen. Dass wenn du wirklich gute Nachrichten bekommen willst, dass du die auch bekommen kannst. Dass dort auch unheimlich viel falsch läuft, auch das muss man natürlich sagen, ne? Genauso wie überall anders auch. Aber ich glaube, wir haben noch eine andere Medienlandschaft als das, was wir in den USA erleben, als dass du sagen kannst, es gibt zumindest noch Medien, die von einer signifikanten Anzahl von Leuten geschaut werden, wo zumindest eine somewhat gemeinsame Basis an Informationen eben noch stattfindet. TV-Duelle und so weiter. Wenn ich mir die Amerikaner anschaue, da spielen quasi CNN, Fox News kaum noch eine Rolle. Das, was Joe Rogan an Reichweite hat, übertrifft das von CNN um ein Vielfaches. Und ich glaube, da sehen wir natürlich ganz andere redaktionelle Standards als das, was wir eben bei amerikanischen Sendern, aber auch bei deutschen sehen. Jetzt schauen wir aber auf diese Landtagswahlen, die dieses Jahr stattfinden. Und es ist ein ausgesprochenes Ziel einiger Parteien, eben auch den Medienstaatsvertrag nochmal zumindest neu zu definieren oder vielleicht auch abzuwickeln. Was eben auch bedeuten könnte, dass wir auch zukünftig in Deutschland eine andere Medienlandschaft da haben. Insofern, ich glaube schon auch, dass wir auf einem Kurs sind, der sich eher in die Richtung Vereinigte Staaten entwickeln wird, mit neuen Medien, die kommen, dass jeder quasi Influencer sein kann, dass jeder, der irgendwie die Medien, sein Medium, egal ob es Instagram oder TikTok ist, hackt, sich eine unfassbare Reichweite eben auch aufbauen kann und maßgeblich beeinflussen kann.
Und du bist ja dabei, du hast ja die Zugänge, und eben haben wir Wadepool angesprochen, wo du gesagt hast, ja, es ist ein schmaler Grat zu Newscom, der sich dann irgendwie da hinsetzt und mit dem Revolver hantiert, und das andere ist irgendwie mit dem Außenminister dann irgendwie zur UN zu fahren. Was sind deine konkreten Empfehlungen, Tipps, Mandate gerade, wenn man jetzt in deinen Kopf reinguckt und unabhängig von wo du gerade bist, ist das wirklich die Strategie, die alle verstanden haben? Weil auf der anderen Seite wissen wir seit Jahren, und ich bin in vielen Diskussionen dabei, wo sich viel darüber beschwertet, wie gut die AfD die sozialen Medien dominiert, zusammen mit der Linken, wie die das eigentlich geschafft haben. Und das ist aber seit Jahren so. Und die Volksparteien oder ehemaligen Volksparteien haben es bis heute noch nicht wirklich begriffen und verstanden.
Und ich meine, fairerweise, die haben auch eine lange Zeit lang sehr viel verstanden oder zumindest ein System kultiviert und aufgebaut, wo sie sehr erfolgreich waren. Und jetzt haben wir eben auch dort eine Zeitenwende, um Wortwahl von Olaf Scholz zu bleiben. Aber schlussendlich glaube ich, wenn ich einen Kandidaten oder eine Kandidatin habe, die in der Landtagswahl erfolgreich sein möchte, sich für die nächste Bundestagswahl jetzt schon warm laufen sollte, jemand, der in eine Talkshow geht oder eine Rede im Bundestag hält. Ich glaube, jede Person muss immer zwei Fragen beantworten können. Und das gilt nicht nur für die Politik, das gilt auch schlussendlich, wenn du einen Gründer oder eine Gründerin vor dir sitzen hast, die sagt, ich will ein neues Startup hochziehen, ich habe eine tolle Idee. Du musst immer zwei Fragen beantworten. Die erste Frage lautet, warum ich, beziehungsweise warum wir? Ja. Warum kandidiere ich? Warum trete ich an? Was zeichnet mich aus? Was sind die Erfahrungen, die ich habe? Die Kompetenzen, die ich mitbringe? Ne? Was ist meine Motivation? Das Zweite, und das ist mit genauso wichtig, aber wird oftmals vergessen, ist die Frage nach dem Warum jetzt? Warum bist du genau der Richtige für genau diesen Moment? Und da kommen wir zurück zu dem, du musst das Spielfeld definieren und im Endeffekt auch zeigen, der Inhalt, den du mit rüberbringen willst, das, was du verändern willst, warum ist das jetzt absolut zentral und in der Priorisierung auch höher als das, was die anderen anbieten. Ne? Und nur wenn die zwei Dinge einhergehen und du auch glaubwürdig machen kannst, dass du das auch umsetzen kannst und du der Richtige für diesen Moment bist, ich glaube, nur dann kannst du auch erfolgreich sein. Also Wählerinnen und Wähler haben unfassbar gute Antennen. Wir verstehen ziemlich genau, ob das aufgesetzt ist, ob das authentisch und glaubwürdig ist. Es gibt diesen Satz so, jeder Wahlkampf ist immer ein MRT der Seele. Quasi, du schiebst den Kandidaten, die Kandidatin in die Röhre rein und schaust ganz genau, was passiert dort im Kopf. So ein Wahlkampf ist ja nicht nur eine Debatte, sondern du bekommst eben jeden Moment mit. Du bekommst halt eben auch mit, wie reagiert jemand in der Krise? Spielt er Tennis oder nicht? Ne? So, um einfach das Offensichtliche zu nehmen.
Wie kann das sein? Werden die nicht beraten? Also, wie können Armin Laschet lacht? Also,
Armin Laschet lacht, Kai Wegner spielt Tennis. Es ist auch so unfassbar leicht, ne? Hier am Podcast-Tisch mit Vitamin Water da zu sitzen. Ne? Wir haben alles schon gesehen und jetzt da einmal drüber herzuziehen, das will ich nicht machen, aber ich glaube, in dem Moment, die Dinge weitreichend einzuschätzen. Du denkst vielleicht, es gibt einen Stromausfall. Na gut, so schlimm wird es nicht werden. Dann wird es halt doch schlimmer. Dann warst du schon Tennis spielen. Ne? So, plötzlich kriegst du das Ding nicht mehr eingefangen. Du sagst, ja gut, ich musste den Kopf frei bekommen. Dann sagen natürlich alle, wie nach 3-4 Stunden musst du schon den Kopf frei bekommen. Wie soll das erstmal in der wirklichen, echten, großen Krise dann eben auch aussehen? Insofern, der Umgang mit der Krise ist meistens noch viel entscheidender als der Moment der Krise selber. Und ich glaube, da zeigt sich eben, wie geht jemand damit um, wenn ihm wirklich die Fälle um die Ohren fliegen, wenn du wirklich im Sturm des Hurricanes mit drin bist. Und ich glaube, da hat eben Kai Wegner gezeigt, da muss ich nochmal rauskommen, das Ding wird auf jeden Fall erstmal an ihm haften. Ich meine, und die offensichtliche Variante wäre gewesen, du schnappst dir Thermoskan, fährst raus.
Sorgst
für Bilder. Dann ziehst dir die Jacke vom technischen Hilfswerk an, was dann natürlich auch alles noch kam. Du gehst ins Zelt rein, du rufst Tim Rauer an und die ganzen großen Köche und sagst, wir kochen jetzt gemeinsam. Ne? Bilder produzieren nonstop, fährst rüber zu Alba Berlin in Fanshop und fragst, kann ich dort noch irgendwie 30 Daunenjacken haben und fängst an, die zu verteilen. Also Bilder produzieren nonstop wäre überhaupt kein Problem. Du musst nur halt in diesem Moment auch schalten und halt verstehen, jetzt ist eigentlich der Moment für live zu liefern, nonstop, dass eben niemand darüber spricht, was gerade passiert ist, sondern eben wie du jetzt eben auch zeigst, der Gummistiefel-Moment eben auch von Gerd Schröder, wo es Edmund Stoiber diesen Wahlkampf eben damals auch verloren hat.
Dann lass uns doch mal das Hypothese, also das Gedankenspiel machen.
Ja.
Wir beide oder primär du bist jetzt der Kommunikationsberater-Chef von Friedrich Merz.
Ja.
Und wir müssen jetzt erstmal im Status Quo beginnen.
Ja.
Julius, was mache ich gut, was mache ich schlecht? Ich bin Friedrich, du bist Julius.
Du bist Friedrich. So, erstmal muss man sagen, Friedrich Merz ist angekommen und hat Change versprochen. Hat gesagt, das, was unter der Ampel passiert ist, eine absolute Vollkatastrophe. Wir müssen alles fundamental verändern. Ne? Das war im Endeffekt die Ansage. Jetzt, wenn man sich anguckt, ne, ein halbes Jahr in diese Amtszeit rein, wie viel hat sich verändert? Ich glaube, wenn man 1:1 unterschiedliche Policy-Felder durchgeht, hat sich vieles verändert. Ne? Migration war ein großes Thema, Dobrindt hat es angekündigt, kann man gut finden, kann man schlecht finden, aber dort haben sich die Zahlen verändert. Die Frage ist immer nur, bekommt das jemand mit? Und ich glaube, da würde ich dieser Regierung schlechte Noten geben, dass viel passiert, vielleicht noch nicht genug, aber einiges passiert, es nur nicht mit rüberkommt. Ne? Ich hatte so letztes Jahr noch so dieses Beispiel von der Oderbrücke, ne? Da in Dresden bricht die Carola-Brücke zusammen, ein Jahr lang, das Flussbett ist immer noch voller Trümmer, die Brücke ist noch nicht aufgebaut, du blickst irgendwie nach China und sagst, die würden 0,nix so eine Brücke wieder aufbauen, überhaupt kein Problem. Und wir in Deutschland haben die Bürokratie und da muss erst ein Planfeststellungsverfahren kommen und da müssen auch die Kröten gezählt werden und gucken, ob sich irgendwelche Fledermäuse eingenistet haben und erst wenn die auch alle rüber transportiert sind, dann können wir möglicherweise wieder mit der neuen Ausmessung kommen. Das muss doch alles viel schneller gehen. Meine Empfehlung wäre gewesen, habe ich auch damals gesagt, Friedrich Merz soll dort ein Rednerpult hinstellen, soll sich hinstellen und sagen, wir machen das Carola-Gesetz und im Nu werden wir dort ohne Planfeststellungsverfahren einfach sofort wieder mit dem Wiederaufbau anfangen. Das braucht es nicht mehr. Dieses Gesetz ist in der Zwischenzeit gekommen. Das einzige Problem ist, es hat niemand mitbekommen. Ne? Und das ist das, was ich meine. Ja, Politik braucht Bilder. Es muss inszeniert werden. Und das können wir furchtbar finden. Ne? Wir können sagen, ach Mann, es soll doch eigentlich um den Inhalt gehen. Und es reicht doch, wenn es im Gesetzestext auch steht und dann eben auch umgesetzt wird und die Geschwindigkeit nach oben geht. Ne? Auch dort, wenn du dir unsere Rüstungsunternehmen anschaust, auch die sind deutlich schneller geworden in der Manufaktur von Munition und unterschiedlichen Waffen. Aber es bekommt halt niemand mit. Und ich glaube, solange Friedrich Merz und diese Regierung, diese Koalition es nicht schafft, die korrespondierenden Bilder zu produzieren, ich glaube, solange werden die auch im Umfragetief bleiben.
Du hast am Anfang hast du eine schöne Statistik gesagt, also die Unzufriedenheit ja. Oder die Zurechnungsfähigkeit einer unserer aktuellen Regierung. Und ich finde es immer ganz interessant, darüber jetzt zu sprechen. Es gibt diese Agenda, ich weiß gar nicht wie sie heißt, aber diese Entbürokratisierung. Ich glaube, sie wurde am 4. Dezember beschlossen. Ja. Und wenn man sich mit Leuten unterhält, die sich wirklich auskennen, die sagen, so eine Reform oder so ein Papier gab es in den letzten 50 Jahren noch nicht.
Ist so.
So, da steht drin Entbürokratisierung. Es wird quasi die Verantwortung mehr zum Bürger und weg vom Staat genommen. Das heißt, diese ganzen Feststellungsverfahren, wenn du etwas beim Amt einreichst und innerhalb der ersten drei Monate, glaube ich, nichts hörst, dann ist es quasi wie genehmigt. Also, aber das bekommt keiner mit.
Ja.
So, und jetzt schlittern wir auf diesen Wahlkampf 2029 zu. Wir haben jetzt erstmal, und deswegen, wir sind noch beim Status Quo, aktuell haben wir auf der rechten Seite eine AfD, die Richtung, ich weiß nicht, je nach Bundesland zwischen 25 und 35 bis zu 40% steht.
Wir haben teilweise sogar noch drüber.
Ja. Genau, wir haben dieses Jahr Baden-Württemberg, wir haben Rheinland-Pfalz, wir haben Sachsen-Anhalt und wir haben Mecklenburg-Vorpommern. Davon sind zwei wahrscheinlich AfD-Land, so nach den aktuellen Prognosen. Was können wir tun oder warum ist, du hast gesagt, Donald Trump will nicht die Lame Duck sein, im Sinne von, er will noch die dritte Amtszeit haben.
Als Bürger der Hauptstadt würde ich übrigens noch Berlin mit reinwerfen, auch wenn es keine quasi Landtagswahl ist, sondern im Endeffekt dort auch der Senat.
Aber ich frage mich, und deine Meinung würde mich interessieren, ich frage mich, ein Friedrich Merz hat eigentlich ganz viele Komponenten eines tollen Narrativs. Hm. Er war der Außenseiter, wurde von Angela Merkel quasi nicht in die politische Macht zugelassen, war draußen, war in der Wirtschaft, hat da viel gemacht und hat sich jetzt quasi zurückgekämpft.
Ja.
Und ist jetzt eigentlich der starke Mann, der sagt, ich verstehe Wirtschaft, ich verstehe das politische System, ich habe keine politischen Ambitionen, ich habe nur diesen einen Term, ich will diese 4 Jahre machen. Ja. No matter fucking what.
Ja. The comeback kid. Ja. Rocky. Ja.
Julius, wo ist das aber?
Du hast absolut recht. Eigentlich wäre das genau der Moment zu sagen, koste es, was es wolle, wir setzen jetzt alles Himmel und Erde in Bewegung. Wenn jetzt Friedrich Merz hier neben uns am Tisch sitzen würde, würde er sagen, ihr Lieben, das mache ich doch. Nur, ich habe halt auch noch den Lars Klingbeil neben mir sitzen und die SPD. Und wenn ich zu schnell galoppiere, dann fängt der an, mich zu bremsen. Und ich muss natürlich auch aufpassen, dass dem die Parteibasis, die SPD, nicht davonläuft. Weil die natürlich schon auch andere Vorstellungen haben, als das, was ich vielleicht auch als CDU-Mann umsetzen möchte. Und wenn die SPD-Basis plötzlich rebelliert, und du hast ja diese ganzen Landtagswahlen eben auch angesprochen, und die SPD ein Ding nach dem anderen verliert, weil die merken, na, bundespolitisch kommen wir überhaupt nicht mehr drin vor. Naja, dann wird auch wieder Lars Klingbeil anfangen zu bremsen. Dann werden wir wieder die großen Fragen stellen. Kann diese Koalition auch so noch fortexistieren? Kommt es zum Koalitionsbruch, was ja immer der absolute Killer ist, wenn wir über den Streit in der Koalition sprechen und nicht über die Themen, die sie angehen wollen, auch umsetzen wollen? Insofern ist das, glaube ich, schon auch eine der zentralen Schwierigkeiten von Friedrich Merz, dass er halt eben nicht Donald Trump ist. Und ich weiß, wie sich das anhört. Aber er halt nicht durchregieren kann, dass es keine Executive Orders gibt, dass es eben diese Koalition gibt, wo quasi Republikaner und Demokraten hier zusammenarbeiten müssen, was sie ja so eigentlich überhaupt nicht wollen und auch politisch doch auch weit auseinanderstehen. Aber ich glaube auch hier wieder, du musst überlegen, das, was wir zu Beginn gesagt haben, winning the day. Du kannst nicht zu sehr in den großen Zielen denken, sondern jeden Tag aufs Neue die Bilder liefern, das, was du tun kannst, zu zeigen, ich bin nonstop am Arbeiten. Ich will es nochmal betonen. Die Leute haben, glaube ich, das Gefühl, dass alles zu langsam ist. Dieser Blick, das Glas ist halb voll. Economist hatte gerade wunderbare Statistik, wo sie geschaut haben, was ist eigentlich die größte Hürde für Wachstum, für Aufschwung, global gesehen. Sie sagten, schlussendlich ist die schlechte Stimmung. Es sind nicht die Gegebenheiten oder die wirtschaftlichen Situationen, es ist die schlechte Stimmung. Wenn eine schlechte Stimmung herrscht, kannst du tun, was du willst, aber schlussendlich wird sich nichts bewegen. Die haben unterschiedliche Länder verglichen. Ich habe die Zahlen jetzt nicht im Kopf, habe es auch nicht hier vor mir, aber unterschiedlichen Länder verglichen und haben gesagt, wenn überall die Stimmung schlecht ist, bei uns ist sie nur doppelt oder dreifach so schlecht. Ne? Der Deutsche. Na, der miese Peter einmal mehr. Und ich glaube, ein bisschen Freude am Handeln, aber eben auch die Inszenierung des Handelns, das ist absolut essentiell. Und ich glaube, das darf nicht nur Friedrich Merz machen, sondern da musst du einmal durchs komplette Kabinett durchgehen, egal wer es ist. Egal, ob es Verena Huberts im Bundesbauministerium ist, die sensationelle Arbeit macht, oder eben auch viele andere der Ministerinnen und Minister. Du musst zeigen, wir machen nonstop. Und ich glaube, nur so kannst du ja auch den medialen Space wieder erkämpfen, dass die Leute das Gefühl haben, da tut sich was.
Und blicken wir auf die AfD, also was macht die gut? Sitzt die da eigentlich nur noch abwarten und weiß, okay, die werden sich selber ins Bein schneiden?
Die AfD ist in einer relativ luxuriösen Ausgangslage, ähnlich auch wie es die Linkspartei im letzten Wahlkampf war und auch jetzt natürlich wieder im Berliner Wahlkampf zum Beispiel ist. Die können natürlich einfach immer mit dem Finger zeigen und sagen, das funktioniert nicht, das funktioniert nicht, das funktioniert nicht. Wir haben über Trump gesprochen. Als der kandidiert hat, war auch der Außenseiter eben nicht derjenige, der auch an den Hebeln der Macht saß, sondern Trump konnte sich hinsetzen und sagen, Wirtschaft ist zu schlecht, wir werden über den Tisch gezogen, wir sollen für die NATO bezahlen, warum eigentlich überhaupt? Hat gesagt, warum zum Teufel sind die Preise so hoch, warum kommen immer so viel illegale Migranten in unser Land? Mein Name ist Donald Trump, ich werde alles eben auch wieder hinbiegen. Ohne, dass er irgendwas beweisen musste. Hause. Und in derselben Situation ist natürlich auch die Linkspartei in Berlin zum Beispiel, wo sie sagen, die Mieten sind viel zu hoch. Naja, ihr seid doch an der Macht, Kai Wegner. Warum tust du denn nicht was, na, liebe SPD? Warum tut ihr denn nicht was? Wir sind die Alternative zu einem Status quo, der extrem unbeliebt ist. Die AfD ist die Alternative zu dem Status quo, der extrem unbeliebt ist. Und das ist natürlich die einfache Ausgangslage. Jetzt könnte man natürlich sagen, gut, fein, ja, wir lassen sie jetzt einfach mal machen. Sollen sie doch beweisen, dass sie es besser können. Die werden sich schon auch entzaubern. Ja, ich glaube, das ist ein extrem hohes Risiko. Und wir sehen, wie Trump in kürzester Zeit eben auch echt viel umkrempelt und wirklich viel, wirklich auch langfristig verändert in der Machtarithmetik, aber auch was die Normen betrifft. Ja, und ich glaube, das ist ein Risiko, dass das immens ist.
Glaubst du, Brandmauer wird fallen?
Die Spekulation wird uns jetzt eine halbe Stunde brauchen, vor allem auch was die Konsequenzen betrifft. Ich meine, ganz ehrlich gesagt, auf lokaler Ebene ist sie schon längst gefallen. Natürlich kannst du immer diese Variante machen, wo du sagst, na gut, die AfD bringt einen Vorschlag mit ein, wir stimmen dagegen, kopieren ihn aber, wenn es ein guter Vorschlag ist, und bringen dann selber nochmal ein und setzen es dann eben auch mit unserer Mehrheit durch. Das ist die eine Variante, aber auch das ist ja irgendwie nicht was Tragbares. Dementsprechend, ich glaube A, sie ist schon gefallen. Ich glaube B, wenn du merkst, wo die Macht ist, dann wird es natürlich auch früher oder später Leute geben, die zumindest damit liebäugeln. So wie ich Friedrich Merz bisher erlebt und auch wahrgenommen habe, glaube ich, das, was er bisher gesagt hat, meint er ernst. Und ich glaube, dass Friedrich Merz, für den klar ist, diese Brandmauer wird nicht fallen.
Es wird spannend. Es wird ein spannendes Jahr. Ich habe noch einmal zwei, drei Fragen zum Thema Politik hier in Deutschland. Ja. So zwei Insights. Und dann, ich gucke leider auf die Uhr und ich weiß, wir kommen leider schon dem Ende entgegen. Da möchte ich aber trotzdem nochmal mit dir in den letzten Block das Thema Storytelling, wie kann ich persönlich nochmal was aus diesem Gespräch rausnehmen?
Sehr gut.
Kurze Frage, welcher deutsche Politiker beeindruckt dich momentan am meisten?
Ich glaube, derjenige, der aus der Koalition im Moment am besten rüberkommt, zumindest am meisten richtig macht, ist unser Digitalminister. Vielleicht auch einfach, weil er die Vorschusslorbeeren hat, weil er auch ein neues Thema hat, das bisher noch nicht so greifbar ist. Aber wenn du mich wirklich fragst, so, wer ist das größte politische Kommunikationstalent Deutschlands, nehme ich jemanden, der nicht in der Politik selber ist, aber ich würde Luisa Neubauer nennen. Und ich bin mir sicher, die Hälfte, die hier gerade zuschaut, wird die Augenbrauen hochziehen. Aber wenn du dir anschaust, was Luisa Neubauer kommunikativ in den letzten Jahren gemacht hat, wie sie rüberkommt, wie sie schafft, die Öffentlichkeit an sich zu reißen, wie konkret sie Ideen erklären, rüberbringen kann, Leute überzeugen kann, was für eine Mobilisierung bei Fridays for Future eben rübergekommen ist, egal wo man steht, was die Themen betrifft. Aber ich glaube, man muss immensen Respekt zollen, dass es nie abreißt, wie sie sich ständig auch weiterentwickelt und neu erfindet. Und ich glaube, mit einer Souveränität vorgeht, die so nur wenige haben.
Spannend. Ja, spannende Antwort.
Ja. Siehst du jemanden?
Ich war positiv überrascht in den letzten Wochen von Philipp Amthor.
Ja.
Auch jetzt bei Markus Lanz vor wenigen Tagen, wie der sich hinsetzt, seine eigenen politischen Fehler auch jetzt gar nicht irgendwie unter Teppich kehrt, sondern sagt, ja, habe ich gemacht.
Ja.
Wie produktiv er dann doch und wie pragmatisch er als, ich glaube, Staatssekretär gerade, ne, im Digitalministerium da unterwegs ist. Ich finde, er ist immer so ein bisschen Living Meme.
Ja.
So. Aber auch das hat irgendwie was.
Ich meine, den Doppelreiher muss natürlich auch erstmal raushauen, ne? Das Einstecktuch und alles, was dazugehört. Aber ich glaube, was Philipp Amthor verstanden hat, wenn wir oftmals so auf Marketing und Kommunikation schauen, jeder, der irgendwie Marketing arbeitet, wird wahrscheinlich irgendwie schon mal über Personas gesprochen haben. Ne? Wer ist unsere ideale Buyer-Persona? Ne? Wir stellen uns vor, wen wollen wir erreichen? Das ist dann, was ich, der 35-jährige Unternehmensberater, dem wir noch einen Remover-Koffer andrehen wollen oder was auch immer es ist. Ne? Die 27-jährige Yoga-Machende, Lastenfahrradfahrende und so weiter und so weiter. Ne? Das sind so die Schablonen, die wir uns vorstellen, wenn wir uns eine Botschaft überlegen für eine bestimmte Zielgruppe. Gute Kommunikatorinnen und Kommunikatoren drehen das Ganze um. Die sagen nicht zwangsläufig, wer ist meine Idealpersona, sondern überlegen sich, welche Persona will ich überhaupt sein? Und ich glaube, da hat Friedrich Merz, wollte ich schon sagen, Philipp Amthor, wirklich genau definiert, wer er als Persona, auch als Charakter ist. Und hat zumindest eine Nische entdeckt und die aber auch eiskalt durchgezogen. Ja. Mit all der Häme, mit all den Heute-Show, mit all den Memes und so weiter.
Und das macht ihn mal wieder authentisch. Also dann sind wir wieder beim Thema Glaubwürdigkeit authentisch. Ne?
Aber das ist interessant, lass ich da noch mal drauf eingehen. Ne? Weil wir wollen ja eigentlich, und das sagt dir auch jeder, den du fragst, wir wollen maximale Authentizität. Ich glaube, das kann man auch nochmal hinterfragen. Wollen wir wirklich maximale Authentizität? Nein, wollen wir nicht. Ne? Wir wollen dich nicht so sehen, wie du bist, wenn du zwei Bier getrunken hast und mit deinen besten Freunden irgendwie abends Fußball. Du bist wahrscheinlich hier, wenn du hier sitzt und diesen Podcast machst, nochmal eine Nuance anders. Absolut, ne? Absolut. Und ich glaube, das ist die Authentizität in der Rolle. Ne? Wir müssen uns immer überlegen, wer sind unsere Rollenpartnerinnen und Rollenpartner? Ne? Welche Erwartungshaltung haben die an uns? Und wie gesagt, in deiner Rolle als bester Freund, als Vater, als Bruder, was auch immer du bist, ne? Bist du anders, als wenn du dann eben in der Rolle als Bundeskanzler oder Staatssekretär oder sonstiges bist. Und diese Rolle muss definiert werden. Aber unsere Aufgabe ist schon auch zu verstehen, was ist die Erwartung, die mein Rollenpartner an mich in der jeweiligen Rolle hat, in der ich jetzt gerade bin. Die ist anders, wenn du mit deinem eigenen Team arbeitest, als wenn du gerade beim Investor pitcht und dort eben auch sicherstellen willst, dass du die nächste Runde bekommst. Ne? Und das, glaube ich, ist absolut essentiell.
Es gibt ein heikles Thema, glaube ich, was viele auch gerade in unserer Generation, in unserer Community umtreibt, ist so das Thema, jetzt haben wir über Deutschland gesprochen, wir haben kurze Status Quo, wo steht die Bundesregierung, sie schafft es nicht, die Bilder zu erzeugen von den Geschichten, die sie eigentlich hat. Und das Stimmungsbild hier ist phänomenal schlecht. Und es ist keine Randerscheinung mehr, aber dieses Thema Auswandern ist wirklich präsent bei vielen guten Leuten. Was würdest du einem 27-Jährigen raten zum Thema Auswandern? Ist Germany the place to be? The German Dream? Ist er noch da? Oder gehen wir jetzt alle nach Dubai, in die Schweiz oder sonst wohin?
Wo ist die Kamera? Wenn du gehen willst, geh. Aber erstens, wenn du gehst, don't shit talk Germany. Ne? Wenn du gehen willst, geh nach Dubai, geh wo immer du hingehen möchtest. Ne? Aber dann hör auch auf, hier irgendwie negativ über Deutschland zu reden. Punkt eins. Punkt zwei. Ja, ich bin auch nach Amerika gegangen, weil ich es großartig fand. Ich liebe dieses Land. Ich bin wieder zurückgekommen und das bleibt jedem selber überlassen. Aber ich glaube, wenn dir was an diesem Land liegt, so, du hast alle Möglichkeiten. Ne? Wir reden oftmals über Amerika, das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, wie toll alles ist. Und ich habe das gelebt. Ne? Du hast auch Erfahrungen in Amerika. Ganz viele, die hier zuhören, haben wahrscheinlich eine besondere Beziehung zu diesem Land. Aber was kannst du in Deutschland nicht machen? Ja, die Bürokratie ist manchmal zu viel. So. Aber du weißt trotzdem auch, wenn du einen Personalausweis brauchst oder einen Reisepass brauchst, so, wenn du Kfz, in Berlin dauert es manchmal ein bisschen länger, so, ist alles richtig und es ist auch nervig. Aber die Dinge funktionieren hier verdammt gut, wenn du hier studieren willst, ne? Vielleicht ist nicht absolut alles Luxus und Harvard ist auch ein toller Campus.
Aber wir gehen nicht hochverschuldet aus dem Studium ins Arbeitsleben und haben
irgendwie 150.000. Du musst halt auch nicht 50.000 Euro pro Jahr abdrücken, ja. Ne? Sondern du kannst hier ziemlich gut studieren mit allen Möglichkeiten, kannst sensationelle Praktika machen, so. Nochmal, es ist nicht alles perfekt. Aber ich glaube, in diesem Land, die besten Tage liegen vor uns. So, wir müssen die Energie aufbringen. Wir müssen vielleicht auch ein bisschen positiver mit reinbringen, hereinschauen. Aber was ich immer interessant finde, die Statistik ist, na, du fragst so, wie geht's in unserem Land? Sagen alle immer, echt schlecht, ne? Dann sagst du, wie geht's denn eigentlich deinem Nachbarn? Oh, echt schlecht, ne? Wie geht's dir? Ja, eigentlich ziemlich gut, ne? So, ich habe eigentlich genug Geld, ne? Und das, finde ich, ist diese Diskrepanz. Wenn wir ganz ehrlich mit uns selber sind, was hättest du gerne gemacht, was hättest du gerne ausprobiert, wo dir die Bundesregierung im Weg stand? So, name it, ne? Wirklich. So, ja, ich hätte gerne meine Steuer schon früher digital gemacht, was auch immer es ist, so, ging vielleicht so noch nicht so schnell. Aber im Großen und Ganzen, wo haben die dir wirklich einen Stock in die Speichen gelegt? So, Bürokratie, ja. Aber ich glaube schon, dass hier echt viel möglich ist und dass wir erstmal alles ausschöpfen sollten, bevor wir dann auch wirklich sagen, wir gehen, weil es irgendwo so viel besser ist.
Ich gehe komplett mit dir. Also ich glaube genau, das ist dieses Narrativ, was wir jetzt auch brauchen. Was ist das neue Narrativ? Was ist the German Dream?
Ja.
Wie können wir quasi als Gesellschaft wieder zusammenrücken? Wie können wir diesen schon zum Teil dysfunktionalen Staat wieder entbürokratisieren? Was kann aber auch die Wirtschaft, was können wir als junge Menschen irgendwie dazu beitragen?
Lass mich kurz noch eine Sache sagen. So, Deutschland. Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Ich bin Basketballer. Wer ist fucking Weltmeister geworden? Die deutsche Basketballnationalmannschaft, ne? So, ich will nur sagen, was ist bitte möglich? Alles ist möglich, dass du, wenn du mir damals gesagt hättest, als ich Basketball gespielt hätte, dass eines Tages die deutsche Nationalmannschaft die Amerikaner schlägt und Basketball-Weltmeister wird, so, hätte ich gesagt, du bist verrückt, ne? Insofern, wenn das möglich ist, ich glaube, alles ist möglich.
Ich glaube, es braucht es und deswegen will ich abschließen, Julius. Was können wir nochmal zum Thema, wir haben ganz viel gelernt, also wenn ich dieses Gespräch zusammenfassen müsste, dann sind es verschiedene Blöcke, aber ich glaube, ich habe auf jeden Fall in deinen Kopf und in deine Schablonen reinschauen können, wie Wahlkämpfe eigentlich drüben funktionieren, was die Narrative sind, wie Stories aufgebaut werden, wie sie ähnlich wie bei einem Stand-Up-Comedian auch erst vorab getestet werden, wie sich das aber so ein bisschen auch hinentwickelt hat zu Winning the Day damals im Wahlkampf zu jetzt heute. Ich will eigentlich den Vormittag und den Nachmittag und den Abend wahrscheinlich noch gewinnen. Ja. Wie Donald Trump es schafft, seine eigene Netflix-Trash-Show jeden Tag wieder neu zu definieren. Ja. Sei es der Ballroom, sei es die Feds, sei es irgendwie Kalifornien, sei es Eis. Es passiert so viel und viele sind erschlagen von dieser Welle an News.
Ja.
Ich glaube, wir sind eine Generation, die extrem verunsichert ist. Mhm. Und jetzt wollen wir aber das Positive abschließen und sagen, das eine, was du gesagt hast, Deutschland kann Basketball-Weltmeister werden. Ja. Wir haben doch alles, was wir haben. Wir können ins Krankenhaus gehen und vielleicht müssen wir warten, aber an sich können wir das Studium beenden ohne $150,000 Schulden.
Ja.
Was sind so die
Und ohne Privatinsolvenz anmelden zu müssen, wenn du mal echt eine schlimme Krankheit hast. Ja.
Ganz genau. Und ich will nochmal von dir mitnehmen, Obama war dein Meister im Storytelling. Ja. Jetzt bist du unser Meister und sprichst zu Tausenden, die jetzt hier zuhören.
Wo ist die Kamera? Hier.
Was können wir nochmal für dich lernen? Was kann jeder von uns für seinen Alltag, für seinen Job irgendwie nochmal mitnehmen, um zu sagen, ich möchte besser kommunizieren können, ich möchte eine bessere Geschichte zu erzählen, ich möchte Menschen überzeugen. Das sind ja die Soft Skills, die KI irgendwie nicht nehmen kann.
Ja. Ich habe damals von Marshall Gans gelernt. Marshall Gans ist ein wunderbarer Kommunikator, unterrichtet in Harvard. Und der hat damals mit uns Trainings gemacht, als ich Community Organizer bei Obama war. Er hat gesagt, im Endeffekt geht es darum, dieses Warum ich und Warum jetzt, was ich vorhin angesprochen habe. Aber er hat gesagt, du musst das Ganze in eine sogenannte Story of Self gießen. Was ist meine Geschichte? Wie bin ich zu dem geworden, der ich bin? Meine Motivation, natürlich auch meine Sorgen, meine Nöte, meine Bedürfnisse, aber eben auch meine Träume. Ne? Die Story of Self, was ist es, was mich auszeichnet und warum ich jetzt gerade auch hier stehe und was verändern möchte. Das geht aber nur einen bestimmten Weg. Du musst dann natürlich auch noch eins weitergehen und deine Geschichte in der sogenannten Story of Us erzählen. Also was ist unsere kollektive Geschichte und was bedeutet das, was ich als Beitrag auch leisten kann? Wie kann ich unser Gemeinsames eben auch verändern? Und dann kommt noch die dritte Geschichte dazu, das ist die Story of Now. Warum ist das jetzt gerade zu diesem Zeitpunkt absolut essentiell? Warum sind wir jetzt am Kipppunkt? Wo ist die Urgency? Wie können wir jetzt eben auch was zum Positiven drehen? Ne? Es gibt diesen wunderbaren Riff von Obama, hat in South Carolina damals stattgefunden, als Obama erzählt die Geschichte. Also es war Wahlkampf, düsterer Morgen, hat wenig geschlafen, draußen regnet es, ist kalt. Ne? Kommt zu einer Veranstaltung, erwartet irgendwie mehrere hundert Leute. Und dann sind dort in Greenwood, South Carolina, nur eine Handvoll Leute dort. Und er denkt so, fuck, so was mache ich hier eigentlich? Ne? Zeitverschwendung. Und dann kommt eine Frau, 100 Jahre alt, ne? Und die ruft plötzlich so, fired up. Und alle antworten, ready to go. Fired up, ready to go. Ne? Und dann merkt er so, wie in diesem Chor von fired up, ready to go, so seine eigene Stimmungslage sich verändert. Er plötzlich merkt so, kriegt so ein leichtes Lächeln, ne? Kriegt den Rhythmus mit, ne? Schwingt plötzlich mit. Und er erzählt dann die Geschichte, das ist dann bei einer Wahlkampfveranstaltung, später Abschlusswahlkampfveranstaltung, wo er sagt so, in dem Moment war ihm klar, eine Stimme kann die Dynamik in dem Raum verändern, ne? Dieses fired up, ready to go, kann die Dynamik verändern. Wenn eine Stimme die Dynamik in diesem Raum verändern kann, dann kann natürlich auch eine Stimme die Dynamik in einer Gemeinde verändern, in der ganzen Stadt verändern, im ganzen Bundesland, in vielleicht auch im ganzen Staat, vielleicht auch der ganzen Welt. Ne? Insofern, ich glaube, es fängt natürlich damit an, was jeder Einzelne von uns, winning the day, jeden Tag kommuniziert, wie wir positiv rausgehen, was wir posten, welche Gespräche wir führen, mit welchem Mindset wir reingehen. Ob wir mit dem Positiven, ich glaube, die besten Tage liegen noch vor uns. Manchmal vielleicht auch dieses fake it till you make it, uns selber auch erzählen, morgen wird's besser als heute ist. Ne? Das hört sich an wie irgendwie so ein Selbsthilfebuch. Ne? Aber ich glaube, da ist schon was dran. Die härtesten Tage im Wahlkampf denkst du, um Gottes Willen, morgen werden wir kein Geld mehr haben, wir haben keine Botschaft, die anderen sind viel klüger, die laufen gerade Zirkel um uns rum. Und dann gehst du dann trotzdem wieder rein und fängst morgen wieder an. Und plötzlich so wie catching a break. Und dann wird's besser. Du hast es schon erlebt, ich habe es schon erlebt. Jeder, der irgendwie gerade in seiner eigenen Biografie rumkramt, wird genau dasselbe auch erlebt haben. Und ich glaube, darum geht's. Ne? Winning the day. Und dann diese Botschaft. Ne? Fired up, ready to go.
Julius, wie inspirierst du dich? Was gibt's für Bücher, was gibt's für Podcasts, wie wir genau diese Energie jetzt nochmal mitnehmen können, wo jemand nochmal reinhören kann, wo jemand nochmal sich reinlesen kann, sei es politisch, sei es aber auch von diesem Mindset und das wirklich zu verinnerlichen, zu sagen, wie kommuniziere ich eigentlich mir gegenüber ins Innere und auch dann gleichzeitig, wie kann ich meinen Kreis drumherum anstecken, wie kann ich da eigentlich Einfluss nehmen, wie kann ich eigentlich meine Themen für die lokale Kirche, für den Pfadfinderverein, wen auch immer, für die Fußballmannschaft, für das Basketballteam. Ja.
Was? Also ich glaube, es gibt eine Reihe von Podcasts, Büchern und so weiter. Erstmal dieser Podcast natürlich, like and subscribe right now. Ne? Don't wait, die nächste Folge kommt, die wird noch viel, viel besser werden. Aber ich glaube, darüber hinaus eine Reihe von tollen Podcasts. Ich liebe es, meinem Gottkönig, Inspirator, Mentor, David Axelrod zuzuhören, der damals der Chefstratege von Obama war. Wenn der spricht, dann fange ich an, Notizen zu machen, was einfach großartig ist. Ne? Wenn Obama zurückkommt, dann höre ich auch immer gerne zu. Ich glaube, die Inspiration kann natürlich irgendwie von allem kommen. Und es ist vielleicht auch ein bisschen die Problematik in meinem Job. Ich schaue natürlich Nachrichten an und kann oft auch nicht das, was ich dort sehe, einfach nur so konsumieren, wie es gerade rüberkommt, sondern fange natürlich auch immer aus diesem professionellen Blickwinkel an, was ist jetzt gerade gemeint? Ne? Wie haben die das Ganze vorbereitet? Wie ist das Setting hier? Und das ist manchmal auch echt schade. Insofern, manchmal gehe ich einfach in die guten Bücher rein. Joachim Meyerhoff, Alle Toten fliegen hoch, eines der schönsten Bücher, die jemals geschrieben wurde. Alles, was Joachim Meyerhoff schreibt, sauge ich auf. Das hat nichts mit Politik zu tun, sondern es ist einfach sensationelles Geschichten erzählen. Insofern, wenn ihr noch ein gutes Buch sucht, nehmt, egal was es ist, von Joachim Meyerhoff, einer der größten Autoren unserer Zeit. Da, glaube ich, ziehe ich unheimlich viel raus. Aber du hast vorhin schon Stand-Up-Comedy angesprochen. Ich glaube, dass das wahrscheinlich das beste Medium unserer Zeit ist. Dieses konstante Testen, das aktuelle Aufgreifen, die Late Nights, egal ob Stephen Colbert ist, was ich gerne schaue, der natürlich jetzt aufhört, Bill Burr ist so politisch inkorrekt, wie es auch teilweise sein kann, Dave Chappelle, egal was es ist. Aber ich glaube, dort lernst du eben auch Dinge auf den Punkt zu bringen. Die Kombination aus Setup und Punch, Humor, das größere Framing hinzubekommen und was Spezifisches, aber auch in einem größeren Kontext zu deuten. Das sind Sachen, die ich gerne kommuniziere und oder konsumiere vielmehr.
Und ich glaube, was ich heute zu dem Thema von dir gelernt habe, wenn du die Geschichte von Barrack erzählt hast, man kann diese Dinge lernen. Auch der ist nicht, also der hat ein gewisses Charisma, ist irgendwie damit mit Talent, aber ich glaube, auch du warst heute wieder ein sehr gutes Beispiel, wie man Stück für Stück an sich arbeiten kann, wie man kommunikativ besser wird, wie man Leute davon überzeugt. Das hat mir großen Spaß gemacht, Julius.
Danke dir.
Die vorletzte Frage, bevor wir schließen. Was sind deine 3 oder 5 Prognosen für 2026? Was erwartet uns noch in diesem Jahr?
Großartig. Ich vermute, dass jeder, der jetzt Prognosen abgibt, wahrscheinlich nicht prognostiziert hätte, 3. Januar wird es quasi ein Raid in Venezuela geben. Ich glaube, davon werden wir noch einiges sehen. Dass out of left field irgendwas kommt, was so niemand auf dem Schirm hatte. Und die große Frage ist natürlich dann, wie wir alle reagieren werden. Na, wenn wir auf die Midterms gucken, ich glaube, mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit werden wir sehen, dass die Demokraten gewinnen. Nochmal, wir können es nicht jetzt schon sicher sein, weil, glaube ich, Donald Trump, Republikaner, durchaus auch kommunikativ noch einiges im Kessel haben und möglicherweise aber auch noch daran arbeiten werden, wie denn auch die Wahlen durchgeführt werden. Washington Post hatte heute einen langen Artikel, die daran aufgeführt haben, was alles noch kommen könnte. Insofern, glaube ich, ist da extrem viel Volatilität mit drin. Ich kann dir so keine konkrete Prognose geben, was alles kommen wird. Ich glaube, ich bin raus aus dem Prognosegeschäft. Ich habe das 2016 gelernt, wo alle gesagt haben, Hillary Clinton wird die Wahl gewinnen. Ich habe es auch lange gesagt, in den letzten 10 Tagen habe ich angefangen zu denken, das könnte sich noch kippen. Aber seitdem habe ich gesagt, lass mich rausgehen aus dem Prognosegeschäft. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich richtig liege, ist einfach zu niedrig. Ich glaube, ich habe Trump ziemlich effektiv auch 2024 vorhergesagt. Aber schlussendlich traue ich mir nicht mehr zu, die wahnsinnig großen Prognosen zu geben. Und ich glaube schlussendlich auch, es ist völlig gleichgültig, was ich hier an Prognosen gebe. Jeder weiß, wie volatil es ist und völlig gleichgültig ist, was ich hier erzähle.
Hast du noch eine Prognose für Deutschland? Friedrich Merz hat seinen Kanzleramtschef, seinen Büroleiter rausgeschmissen.
Ja.
Wird Friedrich Merz ein neuer, besserer Kommunikator? Werden wir mehr mitbekommen, was diese Koalition...
Lass mich da nur kurz drauf eingehen, weil ich kenne Jakob, der dort Büroleiter war. Und natürlich ist nicht alles richtig gelaufen. Ich weiß aber auch, dass der unfassbar hart gearbeitet hat. Wahrscheinlich härter als jeder, der hier in diesem Podcast gerade zuschaut. Ne? Was die für Stunden knüppeln, was das für Reisetätigkeiten sind. Natürlich ist das alles auch relativ glamorous. Ne? Und du steigst hinten in die gepanzerte Limousine ein und. Aber im Endeffekt gibst du dein Leben komplett auf. um diesen Job machen zu können. Und erstmal würde ich sagen, thank you for your service. Ne? Ob du zufrieden bist oder nicht, spielt erstmal keine Rolle. Aber den Job muss erstmal jeder machen und sein Privatleben auch so auf Pause drücken, um das zu machen. Ne? Und ich kann nur jedem wünschen, dass jeder und jede, die hier zuhören, irgendwann mal ihren Job finden, wo sie so viel Freude haben, dass sie genau das machen, was ihre Berufung ist und so auch drauf einsteigen können. Ich glaube, das muss das Ziel von jedem sein. Insofern, Prognose, wird er noch irgendwie 27 andere Leute. Meine Prognose wäre, das Kabinett wird so Ende des Jahres nicht mehr aussehen, wie es jetzt aussieht. Ich könnte mir vorstellen, dass wir da noch ein paar Abgänge sehen. Im Übrigen, dasselbe gilt wahrscheinlich auch für Donald Trump, dass ein Reshuffling nach den Midterm Elections geben wird. Ein paar Leute ausgetauscht werden. Ich glaube, das ist kommunikativ auch einfach ein Signal von Reset, einem Neuanfang. Und manchmal tut es auch einfach gut, ein bisschen neue Energie mit reinzubekommen.
Neue Energie für diesen Podcast. Wir wollen natürlich weiter spannende Menschen kennenlernen. Julius, hast du noch ein, zwei Ideen, wo du glaubst, er oder sie sollte unbedingt mal hier zu Gast sein, weil es spannende Ideen sind, weil es ein spannendes Narrativ ist, weil wir irgendwas von dieser Person lernen können, was es so noch nicht gab?
Es gibt einen Haufen Leute. Ich nenne eine Person, ich bin amerikanisch geprägt, insofern always be selling, muss immer verkaufen. Ich habe vorhin schon gesagt, mein absolutes Passion-Projekt ist Joint Politics, jointpolitics.org. Man kann spenden, man kann dort mitmachen. Wenn ihr Skills habt, bringt sie dort mit ein, fördert dort Talente. Aber ich würde natürlich Caro Weimann, die Gründerin von Joint Politics, empfehlen, die sensationell ist, die Botschaften genauso auf den Punkt bringen kann, die, glaube ich, das Demokratietheoretische wunderbar eben auch zeigen kann, die auch zeigen kann, wie ein Startup in der Politik gut funktionieren kann. Insofern, Joint Politics, Caro Weimann, ich würde mich freuen, wenn ich die hier im nächsten Podcast sehen werde.
Das letzte Wort hat dir gehört. Julius, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für die ganzen Einblicke, für diese fast, glaube ich, 2 Stunden mittlerweile, Insights.
Okay.
Danke für deine Zeit.
Danke für die Einladung.
Und wir sehen uns hoffentlich wieder.
Like and subscribe. Ja.
Danke dir.
Danke dir.
Großartig.